And it goes a little something like this.
It goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.
A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
A Little Something, Folge 20.1, nicht wahr?
2 sogar. Würde ich es behaupten.
2?
Ja, weil 20.1 haben wir ja quasi schon gehabt mit den Alben des Jahres.
Ach so, ja, aber stimmt. Wie dem auch sei, ist ja eigentlich ja wurscht egal. Wir grüßen euch. Mein Name ist Jan Wehn. Am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer
Kotaro Dürr. Einen ganz herzlichen, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle geduscht, sauber und noch ein bisschen dreckig hinter den Zähnen, weil dann wäre ich nicht mehr alleine. Lieber Jan, ein Prosit auf dich. Wie geht es dir?
Gut, mein Tag hat schon mehrere Stunden hinter sich.
Ja.
Ich bin schon seit 7 Uhr wach und habe diverse Texte geschrieben und abgegeben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dieser Dezember hat es so dermaßen in sich. Also ich habe selten so viel gearbeitet wie in diesem Dezember.
Was arbeitet so ein Jan Wehn eigentlich? Jetzt mal für die, die dich nur kennen als den Typen, dessen Namen unter einen schlauen Spruch stecken. Video und so.
Naja, also diverses. Als Freiberufler habe ich ja verschiedene Auftraggeber neben mir selbst. Zum Beispiel arbeite ich ja auch noch an Das Wetter mit. Das ist ein Magazin, das vierteljährlich erscheint, was der eine oder andere vielleicht kennt. Ein Magazin für Text und Musik. Und da bin ich Teil der Redaktion. Aber die ist natürlich nicht in Berlin versammelt, sondern wir organisieren uns, wie sagt man so schön, neudeutsch, dezentral. Heißt, wir kommunizieren das halt alles über Skype und über Google Drive und hast du nicht gesehen und arbeiten da gerade eben zum Beispiel an einer neuen Ausgabe. Mhm. Und für die habe ich ein Interview geführt mit zwei jungen Menschen, die Musik machen, was da erscheinen wird. Und ich habe einen Schriftsteller interviewt per E-Mail. Solche Sachen mache ich dann zum Beispiel. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich gerade extrem viel in der Weltgeschichte unterwegs, weil ich an einem größeren Projekt arbeite, von dem ich noch nicht so viel verraten darf, außer, dass es zur Folge hatte, dass ich letzte Woche beinahe mit DJ Tomek in die Sauna gegangen wäre.
Großartig.
Aber mehr darf ich dazu noch nicht verraten.
Ja, das wäre eine schöne Reportage gewesen. 2 Seiten hätte ich mir so vorstellen können.
Ja. Aber du bist gerade eben aus dem Bett gefallen, nehme ich an.
Ich bin frisch aus dem Bett gefallen, nach 5 Stunden Schlaf. Ich habe sehr schlecht geschlafen, Jan. Ich habe herum mich gewälzt, mir sind ständig neue Ideen gekommen, mir sind Zweifel gekommen. Besonders aufgrund meiner Liste für den heutigen Tag. Ich habe herumgeschoben, ich habe wieder ersetzt und gemacht und getan. Ich konnte einfach kein Auge zukriegen und selbst nachdem ich den letzten Strich an meinem Handy getan habe, lag ich immer noch 1,5 Stunden lang da und konnte nicht pennen. Es war die Hölle. Es war eine Tortur. Mir geht es wie immer eigentlich, wenn wir aufnehmen, zu Beginn ganz furchtbar schlecht und ich muss darüber berichten. Umso schöner, dein beruhigendes Organ jetzt zu hören, Jan Wehn. Nein,
mein beruhigendes Organ, lass mich das noch eben kurz sagen hier. Ich will zwar jetzt hier nicht den Lifestyle-Klugscheißer geben, ja, aber du hast ja gerade einen entscheidenden Satz gesagt, nämlich, dass du den letzten Wisch an deinem Handy getan hast.
Ja,
und das was ich jetzt gerade.
Ja,
das, was ich jetzt gerade sage, ich bin ja selber nicht frei von Fehlern, sondern surfe abends auch immer noch diverse Seiten ab, bevor ich mich schlafen lege. Also ist quasi mein letzter Kontakt vor dem Schlafen ist das Smartphone. Und das ist nicht gut. Ich weiß das ja selber, also ich merke das ja an mir selber. Wenn ich das nicht mache abends, dann kann ich viel besser einschlafen. Außerdem ist ja nicht nur das, dass man dann immer noch so vollgerieselt wird, sondern, ich habe so keine Ahnung von Physik, ne, aber die Helligkeit des Bildschirms simuliert oder auch generell die Helligkeit in unseren bundesdeutschen Haushalten, in den Wohnungen, die suggeriert den Leuten ja immer, dass wir viel länger Tag haben, als es eigentlich ist. Deswegen wird ja schon mit verschiedenen LEDs dagegen gearbeitet. Ich glaube, rot ist gut, blau ist schlecht. Ich weiß es gar nicht so genau.
Ja, ja.
Weil es ja nicht nur in den Häusern so ist, sondern auch den Tieren ja auch vorgaukelt, dass viel länger Tageslicht ist, obwohl das gar nicht stimmt. Wir müssen da wieder zurück zur Natur.
Also das heißt, wenn Hundi Fluffy und Katze Balthasar nicht schlafen gehen wollen, dann ist das eigentlich unsere Schuld.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, es geht weniger um Haustiere, sondern um Tiere, die sich draußen in der Natur fortbewegen. Stichwort Lichtverschmutzung, ja.
Jetzt fallen mir auch, weißt du, ich bin da nicht mal so frisch, dass mir jetzt die Zeilen von Füchse einfallen dazu.
Grelle Farben,
große,
die mir sagen,
dass sie grelle Farben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben. Vielen Dank. So, es läuft an. Der Grüntee wirkt.
Ha! Ja.
Geil.
So, aber jetzt geht's erstmal um die Singles 2017.
Wow.
Generell eben noch kurz, Kotaro, vielleicht die Frage an dich. Wie war das denn eigentlich? Wir hatten da diese Liste letztes Mal in der letzten Folge.
Yep.
Und hast du dann, nachdem wir aufgenommen haben, warst du dann so, oh fuck, scheiße, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen.
Was Alben angeht?
Und
ja. Nicht mal so sehr. Ich war relativ gründlich, was die Auswahl der Platten anging, die mir gefallen haben. Ich glaube, ein, zwei Sachen danach kamen noch so, die vielleicht noch auf die Liste irgendwie hätten kommen sollen. Wieso? Hast du tausende Platten noch dazu hinzufügen müssen, oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Auch für deine A-Liste?
Ja, weiß ich halt nicht, ob A-Liste, ne? Mhm. Also, das Ding ist einfach so, ich habe einfach Alben vergessen, die mir dann doch extrem wichtig waren. Mhm. Oder mir wurde auch erst gewahr, dass sie wichtig waren, weil ich sie so viel gehört habe dieses Jahr, aber beim Erstellen der Liste nicht dran gedacht habe. Ich hangel mich ja immer so in meinen Monatsplaylisten lang und dann habe ich aber bei Spotify mir meinen Jahresrückblick auswerten lassen und festgestellt, okay, da war noch das, da war noch das, da war noch das. Sachen, an die ich irgendwie nicht gedacht hatte. Und deswegen weiß ich halt nicht, sind die eher für eine B-Liste oder hätten die eigentlich in die A-Liste gemusst? Und da kommen ja auch noch diese komischen Eitelkeiten dazu, dass man dann auf einmal auch anfängt, so zu meinen, man müsste jetzt Sachen in die Liste nehmen, damit Leute außen denken, oh krass, der kennt sich aber gut aus und boah, das Album habe ich ja noch nie gehört, das packt er so weit nach vorne. Das ist ja auch immer sowas, da haben wir letztes Mal noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
Ja, das können wir gerne kurz mal auffassen. Das ist nämlich immer so ein blödes Ding. Wir beide arbeiten mit Musik. Wir sind beide auf eine Art Redakteure. Du bist Autor mehr, ich bin mehr Moderator, aber wir sind beide journalistisch in Sachen Musik unterwegs. Häufig kommt man in Redaktionen genau an den Punkt, an dem man sich fragt, okay, wenn ich da jetzt meine so wie sie ist Liste hingebe, wie viele Chancen haben die einzelnen Titel dann überhaupt im Gros der abgegebenen Stimmen aufzutauchen, wenn meine Einträge viel zu intuit sind. Verstehst du, wenn sie einfach viel zu eigen sind und keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel bei Songs einzelne Songs nehme, die nicht Singles waren und die dann völlig untergehen, weil natürlich vom selben Künstler vielleicht der andere Song genommen wird. So ein Ding. Hast du dieses Problem, bist du diesem Problem auch schon begegnet?
Naja, ich habe ja nie in Redaktionen gearbeitet, wo dann sozusagen am Ende eine große Liste erstellt worden ist, sondern habe immer irgendwo gearbeitet, wo sozusagen meine eigene Liste mit meinem Namen versehen irgendwo platziert worden ist.
Ja, okay, das
macht Sinn. Da betreibt man natürlich eben, ja, weiß ich halt nicht, weil das hat für mich das halt wirklich immer zu einer heftigen Wissenschaft gemacht. Also dieses Jahr habe ich das so lange vor mir hergeschoben, dass es gar nicht anders ging, als dass ich das innerhalb von einer Viertelstunde einfach machen musste. Ich hatte zwar schon die ganzen Alben und Songs aufgeschrieben, aber dann musste es halt super schnell gehen. Dadurch kam ich gar nicht mehr in diese Bredouille sozusagen eben da noch so dran rumzukünsteln. Weil das ist halt dann immer die Gefahr, wenn da dein Name steht und dann stehen da drunter die Alben und die Songs. Dann bildet man sich zumindest ein, dass Leute da drauf gucken und dann eben das auch beurteilen. So von wegen, ist der dumm, Alter, der kann doch nicht den Song auf Platz 1 nehmen oder so hat er die Sachen alle nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist halt ja noch viel mehr als, also zumindest habe ich das immer so empfunden, dass das noch viel mehr ist als einfach nur so ein Ranking des eigenen Geschmacks, sondern immer auch so ein Image, was man nach außen transportieren will von sich als allumfassend Wissen habender Musik-Nerd.
Ja, also von daher ist es ja so, wie du gewählt hast, eigentlich schon eine sehr persönliche Nummer. Du hast ja keine Rangliste gemacht. Du hast die 10 Sachen gebracht, die du am besten fandest. Also ich vermute einfach mal, wärst du mehr nach deinem Image nach außen hingegangen, wären Sachen wie Healy, wären Sachen wie Toro y Moi, vielleicht am ersten Yumi Zuma nicht in deiner Top 10 aufgetaucht. Kann das sein?
Ja, aber das ist mir egal. Je älter ich werde, desto
egaler. Ja, aber das ist doch genau das Ding. Es muss eigentlich, im Grunde muss es einem egal sein. Ich handle häufig genug auch nicht danach, aber eigentlich ist es so, wie wir es jetzt, fand ich, bei den Top 10 gemacht haben. Gib doch mal ein Beispiel. Welches Album dachtest du, scheiße, das hätte mich eigentlich noch reinbringen müssen?
Naja, Wandel zum Beispiel. It's All Good Though. Das Album von diesem, wie soll man das nennen?
Das haben wir als Feedback bei Twitter bekommen, ne? Dass wir das nicht reingebracht haben.
Ja, Sascha hat schon vermutet, dass das auf der B-Liste landen wird, was ja auch so ist. Also es ist das Album von so einem digitalen Singer-Songwriter aus Österreich, der seines Zeichens extrem gute Beats macht und mit Craig Ignaz schon zusammengearbeitet hat, aber auch so ein bisschen mit Kid Rim und so weiter abhängt in Wien und wirklich ein sehr, sehr gutes Album gemacht hat, was total liebevoll zusammengeschustert worden ist aus Tape-Recordings, bisschen Klavierspielerei, eigener Gesang, absurde Skits und so ein bisschen wie Corbin, aber eben aus Österreich. Mhm. Ja, also so total verspielt, verspult, sagen wir mal so, eine sehr roughe und ausgecheckte Variante von Healy auch auf eine gewisse Art und Weise. Also so Leute, die mit Rap sozialisiert worden sind, größtenteils, keine Lust haben auf Rappen und sowieso auch finden und meinen und auch können oder zeigen können, dass da mehr möglich ist als nur klassische Beats. Hm. Und deswegen hat mir das extrem gut gefallen. Und das habe ich zum Beispiel einfach vergessen.
Ja, passiert. Das ist es halt. Man kann nicht immer zu 100% da sein. Hauptsache, man geht mit der richtigen Attitude rein. Also, um mal wieder so einen geilen Anglizismus zu droppen. Was heißt, ich habe zum Beispiel letztes Jahr meine Top 10 für Plan B doch sehr danach auch geordnet, ob die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler eine Chance haben. Und wenn dann zum Beispiel, was das angeht, dürfte ich bei meinen Platten des Jahres Los Campesinos überhaupt nicht in die Top 10 reinlassen, weil ich vermutlich der Einzige sein werde in der Redaktion, der dieses Album irgendwie geil fand und reinnehmen würde. Also das ist so gesehen, das ist blödes Nachdenken darüber, aber es ist vermutlich einfach ein verschenkter Vote. Aber egal, trotzdem, ich fand es eine der besten Platten dieses Jahres und fickt euch alle. Dann gebe ich das halt nicht so rein.
Deswegen ist ja hier der Podcast auch eine schöne Möglichkeit, nochmal auf so Sachen hinzuweisen, die vielleicht in den großen Jahrescharts und Jahresrückblicken von anderen Leuten oder anderen Institutionen sozusagen nicht auftauchen. Ja. Genau. Und letzte Woche waren die Alben dran, diese Woche sind es die Singles und wir sprechen ein bisschen über unsere 10 liebsten Songs des Jahres 2017.
Eine Sache, Jan, ist hier auch in den letzten 2-3 Wochen viel über den Weg gelaufen, gerade auch wenn man so Listen des Jahres oder von Streaming-Anbietern Auflistungen bekommen hat, was man vielleicht verpasst haben könnte, Sachen, die man neu entdeckt hat, jetzt gerade, wo es auf die Ziellinie geht, Richtung besten Listen.
Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mir das neue The National Album doch besser gefällt, als ich damals gedacht oder behauptet hatte.
Na verdammte Axt aber.
Ja, so ein paar Sachen habe ich, tatsächlich sind wir noch irgendwie über den Weg gelaufen, aber ich kann jetzt nichts konkret irgendwie groß nennen. Also ich fand zum Beispiel super gut, was ich jetzt im November für mich mitbekommen habe, war der Song Complete von Wolf. Also Wolf groß geschrieben mit Leerzeichen dazwischen. Und auch Wildflower von Mois, das hat mir auch extrem gut gefallen. Aber ansonsten, nö. Nö. Wieso, fragst du so?
Ich frage, wie so ein Kiddo in einem Internetforum, bin ich der Einzige, der, ... mir ist so viel über den Weg gelaufen jetzt in den letzten Tagen. Also das ist wirklich... Es ist wirklich assi. Zum Beispiel so ein Rex Orange County habe ich, glaube ich, in der letzten Folge irgendwie schon hart drauf rumgenerdet. Dann abgehend von dem Typen, Rex Orange County, 19-jähriger Engländer, der schöne, soulige Wohlfühlmusik macht, wenn man so nervig sagen will. Aber ausgehend von dem Typen gab es ja noch andere. So ein Typ wie Fum Vifurit, der, ich glaube, gebürtiger Filipino ist oder Malaysia, nicht mehr sicher, auf jeden Fall in Neuseeland aufgewachsen, auf Englisch singt, auch so ähnliche Feel-Good-Sommermusik macht, den irgendwie entdeckt, Wolfpack mit dem Album irgendwie auf dem letzten Meter noch entdeckt, Boy Pablo, Boy Pablo irgendwie super schön, jetzt auf dem letzten Meter ist mir Man I Trust aus Kanada über den Weg gelaufen mit dem Song Tail Whip, der gerade ganz, ganz dolle irgendwie im Kopf herum rotiert, Stichwort Lieblingssong versus Hype-Song, wir haben darüber geredet dieses Jahr in einer der ersten Folgen, genau dieses Ding ist bei mir jetzt wieder aufgekommen und das nervt leider, wenn es auf dem Weg Richtung besten Endlisten passiert, weil dann nimmt man plötzlich Songs darauf, die sich vielleicht noch gar nicht so festsetzen konnten, wie es andere vielleicht getan haben und die man halt so aus dem Moment heraus erstmal auf die Liste nimmt, weil man sie gerade so geil findet. Mhm. Du weißt, was ich meine?
Ja, voll. Genau. Voll. Das, vielleicht nehmen wir uns das mal fürs nächste Jahr vor. Ich halte nichts von guten Vorsätzen, ja, aber vielleicht bauen wir einfach ab dem neuen Jahr in jede Little Something-Folge auch kurz so einen kleinen Track-Austausch ein, wo wir vielleicht so die, vielleicht, dass wir ein bisschen gezielter danach suchen, weil ich glaube, wir haben ja schon in erster Linie eben immer allen besprochen, die auf der Hand lagen, haben manchmal auch so unsere Lieblinge mit reingeschleust. Und ich habe mir das selber aufgefallen, also das, was du jetzt gerade sagst, dass diese Leute, die jetzt alle noch so auf den letzten Metern begegnen, yeah, irgendwo, das ist bei mir noch nicht mal mehr passiert, was auch daran liegt, dass ich so viel zu tun habe gerade, aber ich ärgere mich halt auch so ein bisschen, dass ich nicht mehr so viel Zeit investiere, um in irgendwelchen Blogs nach Musik zu gucken oder eben auch mal so ein Songradio zu starten oder mir irgendwelche Vorschläge bei Soundcloud anzuhören. Das mache ich viel weniger als früher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nochmal für All Good nochmal eine Rap-Only-Liste gemacht. Und da ist mir bei den US-Releases aufgefallen, dass ich tatsächlich da echt wirklich mich doch sehr sehr konstant sozusagen auf der Mainstream-Meinung bewege. Also da ist links und rechts davon nicht so viel. Und da habe ich dann gedacht, na okay, das konntest du auch schon mal besser. Also nicht im Sinne von, das muss ich jetzt wollen, also muss ich jetzt können, sondern das hat mich wirklich auch interessiert. Das interessiert mich auch immer noch, aber irgendwie habe ich so ein bisschen da meine Ambitionen verloren. Das nehme ich mir fürs neue Jahr jetzt vor.
Können wir ein eigenes Format sogar machen.
Ja.
Patreon-mäßig.
Richtig, stimmt.
Wenn ich doch nicht schlecht.
So wie viel die ganzen anderen Patreon-Formate auch.
Hey, ja, wir müssen da rangehen, Jan. Das geht
nicht. Ich weiß doch. Wir fangen jetzt einfach mal an, oder Gotaro?
Lass einfach mal einen Punkt setzen. Ich würde aber nicht sofort auf die Top 10 gehen. Oh, jetzt machen die schon wieder Abkürzungen. Aber wir sind schon bei den Singles. Das Ding ist, wie haben wir unsere Singles des Jahres ausgewählt? Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive reden. Ich habe alle in eine Liste reingehauen und dann habe ich in drei Kategorien einsortiert. Wie Fächerchen hat mir am besten so geholfen. Was ist meine C-Liste mit Songs, die, ja, fand ich ganz okay so. Was ist die mit B, also die knapp dran sind, und die A-Liste, welche Songs sind am tiefsten gegangen, haben mir am meisten Spaß gemacht, haben mich auf eine Art und Weise berührt, wie sie andere Songs vielleicht nicht gemacht haben, die mir einfach nur so gefallen haben. Und ich vermute, wir können auch viel jetzt über die beiden, also ich könnte auch so ein bisschen über meine Listen rüber riffen, weil da sind einige Sachen drin, die auch wirklich nur knapp irgendwie drauf gelandet sind und fast irgendwie reingekommen sind in die Top 10. Wie zum Beispiel, und da wären wir wieder bei so einem Song, von dem ich nicht weiß, hat der Langzeitwirkung oder ist das so ein Hype für mich gewesen, nämlich Yeji mit Drink I'm Sippin' On. Den habe ich nur auf B. Und da ist mir schwer gefallen, da irgendwie langfristig zu denken bei dem Ding, weil hat er mir sehr gefallen und dann so, okay, zwei Monate später würde er mir immer noch gefallen. Du hast mich draufgebracht vor zwei Episoden und mich draufgestoßen. Ich fand es so geil, dass ich bei Plan B irgendwie nochmal in der Abhöre rumgenervt habe. Hey Yeji, was mit der? Ole ole. Wir haben sie zum Glück dann doch draufgenommen auf unsere Liste und spielen den Song jetzt auch bei uns im Radio, was mich sehr freut. Aber ich weiß halt nicht, ob das wäre einer meiner Lieblings-Lieblings-Songs ist. Ist nur in Anführungsstrichen auf der B-Liste gelandet, aber knapp. Dann so Broken Social Scene, Heart of Thunder, John, auf die du mich auch gebracht hattest. Casper ist drauf gelandet, mit Alles ist erleuchtet. Rin mit Blackout. Also, das sind alles so Hochkaräter gewesen dieses Jahr. Hey.
Ich habe das ganz anders gemacht. Ich habe 20 Songs aufgeschrieben und dann mühselig runtergekürzt, bis ich irgendwann bei 10 rausgekommen bin. Und das sind einfach die Songs des Jahres für mich.
Verstehe. Du hast also einfach du bist ein guter Wegschmeißer, oder?
Das meine ja, ich muss einfach Pool. Raus jetzt. Aber es ist natürlich rauswerfen. Dann so, du hast dann diese 20 Songs da und dann sagst du, okay, alles klar, die Songs haben mich das Jahr über irgendwie begleitet, die sind immer noch super präsent und dann fängst du halt an, das ist ja, also das ist wie so ähnlich, finde ich, wie bei einem Text, den ich den schreibe. Da habe ich manchmal auch Formulierungen drin oder Aspekte, die einen eigenen Absatz irgendwie verschwenden und dementsprechend irgendwie auch 300, 400 Zeichen und der Text muss aber einfach kürzer werden, weil der Redakteur ihn auf die Länge bestellt hat und dann geht man halt da durch und dann, es gibt ja diesen Spruch, kill your darling, und es gibt halt einfach so Sachen, die findet man halt irgendwie cool, weil da eine schöne Formulierung drin ist oder weil da irgendwie ein Gedanke drin ist, den man mag. Und genauso ist es ja auch mit so Listen. Da sind dann halt auch Sachen drin, so Songs, mit denen du schöne Momente verbindest oder sonst was. Und da muss man einfach rigoros sein und das einfach rauskicken.
Dann lass uns rigoros sein und gar nicht groß weiter darüber reden. Ach ja. Ich habe gerade eben nämlich auf dem letzten Meter noch einen rausgeschmissen aus meiner A-Liste und einen anderen reingenommen.
Okay,
nämlich? Weil ich es einfacher begründen konnte. Yeji ist tatsächlich rausgefallen. Deswegen bin ich gleich an ihr festgehangen. Yeji, schade, aber noch nicht so
ganz. Dafür ist sie bei mir drin. Aber lass uns doch einfach wieder einfach der Reihe nach durchgehen. Fang du mal an.
Hi. Einer meiner Singles des Jahres ist auch wieder so ein Ding, was eigentlich hauptsächlich übers Hören, übers Gefühl, funktioniert. Weniger über die Message, die da passiert. Nämlich Parcels mit Overnight. Parcels kommen eigentlich aus Sydney, leben in Berlin, sind fünf sehr angenehme junge Kerls mit langen Haaren und dem Besten, was die Secondhand-Filiale um die Ecke in Kreuzberg irgendwie zu bieten hat.
Humana.
Ja, oder sowas. Hauptsache, es sieht ein bisschen alt und lustig aus. Die sind tatsächlich nicht nur als Interviewgäste sehr angenehme Typen, sie sind auch noch verdammt gute Musiker. Die sind so schweineteilt, dass sie es auch schon geschafft haben, über Live-Auftritte einfach Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, auch von Leuten, die seit Jahren im Business sind. Um es kurz zu machen, sie haben zusammen mit Daft Punk eben diesen Song zusammen produziert, Overnight. Es klingt wie der verlängerte Arm von Get Lucky. Es klingt super funky. Es klingt sehr angenehm, weniger sexuell aufgeladen. Aber dafür einfach unfassbar tight. Ein richtig schöner, grooviger Song, der eigentlich mehr verspricht von der Band und von denen ich mir jetzt fürs nächste Jahr doch einiges erwarte, was einen neuen Input angeht. Von daher Parcels und Overnight, einfach so eine schöne, fluffige, geile Nummer, die mir einfach jedes Mal, wenn ich es höre, ein geiles, gutes Gefühl gibt. Und das für manch anderen ist das vielleicht zu wenig, aber für mich qualifiziert das schon in dem Maß für einen Song des Jahres.
Schön. Bei mir befindet sich, also wir machen die Liste ja wieder nicht chronologisch, sondern einfach so, wie wir sie aufgeschrieben haben jetzt, ne? Befindet sich das Outro von dem Album von Madness und Döll. Madness und Döll, ihres Zeichens Rapper aus Darmstadt, die mittlerweile in Berlin leben. Madness schon seit Anfang der 2000er irgendwie unterwegs mit Soloalben, hatte Splash moderiert. Hatte vor 2 Jahren, glaube ich, so eine Art Comeback mit dieser Muggo-Single. Mhm. Mit diesem Cheerleader-Video im Footballstadion mit der Brassband und so weiter und so fort. Das war sehr beeindruckend. Und sein Bruder heißt Döll. Mhm. Und der hat auch schon mit einer EP und Features und Songs von sich reden gemacht. Beides sehr sympathische Typen, vor allen Dingen Typen, die ihr Handwerk wirklich sehr gut verstehen. Also die können einfach straight up rappen. Die sind auch extrem viel auf Tour gewesen mit Audio 88 und Yesin, zuletzt mit KIZ. Und waren davor auf jeder erdenklichen Freestyle-Jam oder Battle-Jam oder auf jedem erdenklichen Veranstaltung, die irgendwas mit Rap zu tun hatten. Das schärft natürlich irgendwie so das eigene Können und dementsprechend kann man das dann auch umso versierter auf Platte bringen. Die beiden sind dann bei 4Music gelandet und haben dort zusammen das Album Ich und mein Bruder rausgebracht. Und es gibt so ein paar Songs da drauf, die jetzt nicht so richtig krass hängen geblieben sind bei mir. Das Intro, der Titelsong und Alright sind aber auf jeden Fall auch bei mir in den Top 50, würde ich jetzt einfach mal so salopp behaupten, dieses Jahres oder in den Top 100. Aber so richtig hängen geblieben ist auf jeden Fall das Outro, auf dem die beiden nochmal so richtig geil einen wegrappen. Und ja, deswegen, Madness und Döll, das Outro von Ich und mein Bruder. Richtig. In meinen Single Top Ten.
Das Outro von Ich und mein Bruder, oder? Ein großes Jahr für Outros. Ich denke gerade sehr an Cass und an Portugal the
Man. Stimmt.
Ach, das ist eine lustige Geschichte einfach immer noch.
Ja, aber das ist auch, also ich habe manchmal das Gefühl, dem letzten Song oder dem Outro, da können wir eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen, tatsächlich über diese sozusagen diesen Rahmen, der so ein Album umgibt, im Fall eines richtigen Albums, bei Playlisten oder bei einzelnen Songs, heutzutage generell wird es ja auch schwieriger, aber ich glaube, dass es echt wichtig sein kann, dass du ein Album gut einleitest, also dass du eben sozusagen die Tür aufmachst und dann ihn in denjenigen hereinbittest. Aber genauso ist es ja auch so, dass du ihn wieder zur Tür begleitest und mit nach draußen schickst. Und das, finde ich, sind immens wichtige Faktoren, wenn man ein Album zusammenstellt. Und dass jetzt dieses Outro, was ja eigentlich noch nicht mal ein richtiger Song ist, aber für mich so weit oben steht, zeigt eigentlich, wie gut dieses Ding eben geworden ist. Ja. Aber lass uns doch echt mal eine Folge darüber machen, über Gerne. Intros und über Outros. Das ist eine sehr gute Idee.
Ich habe das Gefühl, ich bin so der Pessimist von uns beiden. Mir fällt immer nur das Negativbeispiel ein. In dem Falle Kid Cudi, dessen letzte Platte leider auch eher geht so war. Und dann als allerletzter Song bringt er halt dieses Ding zusammen mit Pharrell Williams, was so ganz offensichtlich noch hintenher herangeschoben wurde, weil das die Single ist des Albums. Das fand ich ganz furchtbar.
Also, das hat gar nichts hinterlassen bei mir, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja. Naja, wir haben ständig den Song gespielt in Plan B und dann habe ich das Restalbum dazu gehört, überhaupt nicht. Egal. Das sind die Wunden, die wir mit uns rumtragen, liebe Freunde. Das sind die Schmerzen, die uns begegnen täglich. Arcade Fire haben dieses Jahr ein Comeback dahin gelegt. Ich glaube, Comeback kann man an dem Punkt schon sagen, denn das letzte Album war ein paar Jahre her. Die Hochzeit ist gefühlt rum. Indie hat seinen Heyday gehabt. Arcade Fire als eine der größten Indie-Bands. Was machen sie jetzt? Sie stürzen sich auf ein Konzept. Das klingt anfangs schon mal ein bisschen, ja gut, was passiert in dem Sinne? Aber sie haben es so richtig durchgezogen. Sie haben eine Art Meta-Medienwelt für sich erschaffen, wo die Songs alle irgendwie auch als Titelmelodien für eigene Nachrichtenshows bieten können, die Texte sich mit Fake News und großer Verwirrung auseinandersetzen. Und als allererstes, was machen sie? Bringen den großen Disco-König, den Dieter Thomas Heck in einem wieder hervor und hauen den Titeltrack Everything Now raus. Der so wirklich nach Hitparade klingt, dass es fast unerträglich ist, die ersten paar Male. Und plötzlich hat er dich. Und funktioniert einfach nur, man denkt vom ersten Moment an ABBA und das spaltet die Hörerschaft ja schon mal. Die einen, die ABBA überhaupt nicht können und dieses hassen und die anderen, die erstmal so, oh, okay, cool, es klingt scheiße alt, aber irgendwie lustig. Und ich habe zur zweiten Kategorie gehört, Arcade Fire, auch die bringen sowas Schönes, sowas Fröhliches dann in mir hervor, wenn ich diesen Song höre. Schon allein wie er aufgebaut ist mit diesem Pianolauf, ding, 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 das klingt schon so übertrieben. Im Hintergrund dann auch dieses, es ist eine Flöte, glaube ich, haben sie live gespielt. Im Hintergrund flötet einer die ganze Zeit so ballaballa, so ein bisschen sektierermäßig hin und her. Also es ist völlig wild eigentlich. Der Rest des Albums hat mich leider nicht gekickt, aber genau das ist es halt. Arcade Fire war der erste richtige Song nach dem Intro. Das Intro führt quasi zu Everything Now hin und knallt erstmal alles weg, macht den, fegt einmal quer über die bunt beleuchteten Disco-Kacheln und auftreten eine der größten Indie-Bands der letzten 20 Jahre in Schlaghose und verkünden einem Everything Now. Es ist wundervoll.
Sehr schön. Bei mir kommt als nächstes Lil Uzi Vert mit EXO Tour Live. Und der Song ist tatsächlich natürlich ein krasser Mainstream-Hit. Also der ist wirklich überall gelaufen. Ja. Aber auch am Ende des Jahres, muss ich sagen, gefällt er mir immer noch extrem gut. Also Lil Uzi Vert ist generell einfach, finde ich, ein sehr spannender Künstler gewesen dieses Jahr, der sozusagen das an dem Ende stattgefunden hat, an dem ich mich mit US-Rap in diesem Jahr irgendwie gut anfreunden konnte. Also man hat natürlich viele Leute, die irgendwie up and coming sind, und ein paar von denen machen halt eben eher sehr monotonen, basslastigen Sound. Aber Lil Uzi Vert oder auch Lil Yachty zum Beispiel machen das halt ganz anders und gehen eher in eine andere Richtung, die um einiges melodiöser ist, fast schon poppig eigentlich. Und ich mag den Song super gerne, auch wenn er eigentlich einen sehr, sehr traurigen Inhalt hat. Es ist ja ein Song, der entstanden ist, als Lil Uzi Vert gerade mit The Weeknd auf Tour war. Daher rührt übrigens auch der Name für diesen Song, weil XO ist ja das Label, genau, von Weeknd, und er ist immer auf der XO Tour gewesen, und es ist eben das Tour-Life, was auf dieser Tour sozusagen eben vonstatten gegangen ist. Und im Rahmen dessen begab es sich eben auch, dass Lil Uzi Vert und seine Freundin sich getrennt haben, und er hat das eben alles irgendwie auf diesem Song verarbeitet, hat den hochgeladen bei SoundCloud, der ist direkt durch die Decke gegangen. Wenig später, habe ich dann neu irgendwann nochmal gelesen, war es dann auch so, dass eine neue Version davon online gegangen ist, die ein bisschen besser abgemischt war mit neuen Vocals und die aber auch um einiges cleaner klang einfach als die erste. Die Fans haben protestiert und dann wurde eben tatsächlich auch wieder die alte Version ausgetauscht, weil die halt einfach ein bisschen roher klang. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß bloß nicht mehr, ob das wirklich stimmt, dass Lil Uzi Vert diesen Song damals auch einfach so hochgeladen hat. Deswegen hat er auch diesen Schreibfehler im Namen, der wird ja mit Doppel-L und dann eben so Leadspeak-mäßig das E in Form von einer 3 geschrieben. Und er hat den einfach hochgeladen und ist einfach zu so einem krassen Hit mutiert. Er hat den noch mit 5 anderen Songs einfach hochgeladen, ohne es mit dem Label abzusprechen. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Selbst wenn nicht, ist einfach eine schöne Anekdote dazu. Gefällt mir sehr gut. So. Your turn.
Wir haben bisher noch wenig irgendwie zueinander oder über die Tracks des anderen gesagt. Dieser Typo, er hat mich spontan erinnert an Zeiten, an denen man in Wörtern das S mit einem Z ausgetauscht hat. Am Ende. So Leadspeak 2017. Aber es passt schon, weil der Track, der ist auch so monoton, wie er ist, so sehr gräbt er sich auch ein. Was ganz seltsam ist, aber auch daran liegt, dass die Hook auch so schön eingängig ist. Dieses Push me to the edge, all my friends are dead, das hängt dann sofort drin und bietet einfach sofort schon mal so 2 Hämmer für die Stimmung. Hier ist es halt, es flowt schön, aber eigentlich ist der ganze Song ziemlich Depri. Und man muss halt, wenn man mit wenigen Worten einfach schafft, so eine Grundstimmung zu setzen oder einfach so Schlagwörter einem in den Kopf reinzuhauen, dann ist das schon ein gewisses Hitpotenzial, das muss man können. Von daher, und wenn es auch noch so aus der Emotion heraus entstanden ist, wie du erzählst, umso schöner. Lil Uzi Vert. Das Album dagegen, meh. Ist ja jetzt nochmal rausgekommen letzten Monat als Deluxe-Edition. Leider dieselben Mängel wie schon im August, als es zum ersten Mal rausgekommen ist.
Ich mag das voll gerne.
Findest
du? Hab ich im Podcast gesagt, dass ich es scheiße finde?
Das nee, du hast es nicht gesagt, mehr. Dass du scheiße findest. Ja. Du hast nur gesagt, dass es Längen hat. Also um es grob zusammenzufassen.
Ach so, ja, das stimmt. Aber die Songs, die ich mag, ich immer noch sehr gerne. Auch am Ende des Jahres, muss ich sagen. Auch das Nicki Minaj-Feature jetzt auf dem Remix von Way Life Goes, heißt das dann, glaube ich. Ne? Ja.
Also das war einer dieser Beispiele dafür, dass Lil Uzi Vert zu einer Generation gehört, die vielleicht nicht unbedingt Alben rausbringen sollte, weil das für die als Format nicht so funktioniert.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, der kann noch einiges. Ich bin sehr gespannt, was da so im neuen Jahr bei dem passiert.
Sie fliegen. So, was sagt die Liste noch? Ich bin echt gerade so der Disco-König gerade eben. Es geht nämlich gerade so weiter mit Bilderbuch und Bungalow. Bibbelei mit deinen Ladder.
Nice. Guck mal, habe ich komplett vergessen. Akku.
Ich brauche mehr Strom. Ach Gott, Bilderbuch, auch die. Also mir geht es gerade echt sehr um das gute Gefühl, glaube ich. Auch Bilderbuch haben das geschafft mit Bungalow. Es ist so ein positiver Song, schon wenn der losgeht. Der ist schon so fett produziert, aber nicht im Sinne von, er brät einem komplett über, sondern so elegant. Schon wie das losgeht, das Schlagzeug sehr akzentuiert und eher gemächlich daherkommt, aber im festen Gang. Oh, wie das schon alles klingt. Aber wie der Song sich aufbaut, man kriegt schon richtig Bock darauf, auf die Gitarre, schon in den ersten paar Sekunden, wenn die so ein bisschen so herumlickt und plötzlich knallt dieses Hauptriff rein. Der Song ist einfach so viel, der macht so viel Spaß, um es kurz zu fassen. Ist einfach so einer der guten und sicheren Party-Hits dieses Jahres. Geschmackvoll. Und wie Maurice mit der deutschen Sprache umgeht, habe ich häufig jetzt hier schon gedroppt. Die machen aus dem Pinball der europäischen Sprachen, nämlich der deutschen Sprache, ein unfassbares, smoothes Erlebnis. Und das finde ich, ist als Bungalow so am genauesten nach außen getreten. Die Single, die haben sie nicht besser aussuchen können. Richtig geiles Ding von Bilderbuch dieses Jahr.
Voll. Ärgert mich jetzt auch, dass ich das zum Beispiel vergessen habe, weil jetzt stehe ich schon wieder so da, als wenn ich das scheiße finden würde, weil es nicht in meinen Top 10 auftaucht. Ist aber ein klassischer Fall von, guck, da ist es wieder, dieses, ne? Das war quasi so eine Charts sind eben nicht nur Charts. Liegt aber auch daran, dass das Album ja relativ früh im letzten Jahr erschienen ist und dementsprechend fast ein Jahr zurückreicht und ich eben, es fällt einfach hinten über dann. Aber
Das Album ist auch dieses Jahr rausgekommen.
Ja, ich weiß. Ja, meine ich ja. Im Februar ist es, oder Januar oder Februar ist es rausgekommen. Mhm. Aber es ist so weit weg, dass ich es jetzt halt vergesse, am Ende des Jahres irgendwie nochmal groß drüber nachzudenken. Ja. Aber damit das nicht wieder passiert, ihr lieben Freunde, haben wir fürs neue Jahr uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir werden nämlich Anfang Januar eine Folge herausbringen, in der wir quasi über den vergessenen Monat sprechen, über den Dezember und auch ein bisschen über den Januar. Und dann haben wir das alles schön portioniert und können dann eben auch Ende 2018 ganz locker auf die Sachen, die wir da besprochen haben, zurückgreifen.
Es ist eine Scheißphase jetzt gerade. Es kommen auch diesen Monat noch gute Alben raus, schon wenn die ganzen besten Listen gemacht sind. Das ist sehr schade, habe ich ja schon in Plan B gesagt, für so einen Typen wie Miguel, der wirklich War and Leisure rausgebracht und damit wirklich eine super Platte rausgebracht hat. Die werden wir noch besprechen in aller Ruhe, aber erst im Januar. Es war genau dasselbe letztes Jahr mit Run the Jewels. Die haben auch kurz vor Jahresende nochmal so richtig geiles Album rausgehauen. Abseits jedweglicher Aufmerksamkeit war alle nur so Last Christmas und Neujahr und wie. Das ist ein sehr schlechter Zeitpunkt, um neue Musik rauszubringen.
Wenn man in den Listen auftauchen will.
Wenn man in den Listen auftauchen will. Abseits dessen war zum Beispiel Run the Jewels 3 ein super Album. Naja.
Jo.
So ist dein nächstes Album, lieber Jan.
Mein nächstes Single, meinst du?
Bring Songs, bring mir Songs.
A zum J, gut in der Nacht, / Stunten. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Leute, die diesen Podcast oder auch den Allgood-Podcast verfolgen, die wissen, dass ich ein großer Fan von diesem jungen Mann bin. Ich bin ja auch mit ihm befreundet. Das steht aber in keinem Verhältnis zueinander, sondern ich finde einfach, dass der ein enorm starkes Comeback gemacht hat, was schon 2016 anfing und dann eigentlich das ganze Jahr 2017 über konstant irgendwie sich durchgezogen hat. Deswegen konnte ich mir jetzt auch nicht so richtig auf einen Song irgendwie für einen Song entscheiden, weil der so einen konstanten Output hat, dass mir das einfach schwerfällt. Also ich bin einfach total beeindruckt davon, wie jemand sozusagen einmal so richtig auf die Schnauze fallen kann und sich dann eben am eigenen Schopf wieder aus dem Schlamm herauszieht, um dann festzustellen, ich brauche eigentlich nichts und niemanden, sondern, und das ist jetzt eine tolle Überleitung zu seinem Album, was er dieses Jahr herausgebracht hat, Luft und Liebe. Und werkelt dann eben in seinem Studio, in seinem Home-Studio eben ganz entspannt an Songs, an Beats, an Raps, an Gesang und so weiter und so fort. Und hat sich damit so eine ganz eigene Nische geschaffen und hat eben auch eine Fanbase, die das sehr feiert und mag. Ja, wem das alles nichts sagt oder wer gerne noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, ob des Jahres 2017, dem empfehle ich auf jeden Fall Gut in der Nacht oder Stunten. Beide, soweit ich weiß, auch mit Video, beides sehr gute Videos, kann ich sehr empfehlen.
Ja. Ist ja bei Leuten wie ihm auch irgendwie ein bisschen tragisch, dass dann die Hauptaufmerksamkeit dann hauptsächlich dann über zum Beispiel so ein Feature wie für Casper dann irgendwie kommt. Was zumindest in so einem gröberen Mainstream angeht.
Ja, das kann schon gut sein. Aber ich glaube, das ist ihm halt auch egal. Also mittlerweile. und ich fand es einen nice Move, dass Casper ihn mit draufgenommen hat, dass er dadurch halt nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Gleichzeitig wiederum hat Ellen ja auch so ein bisschen fungiert als, wie soll man das denn nennen? Nee, nicht Therapeut, das trifft es vielleicht nicht, aber Casper und er haben ja auch für Luft und Liebe einen Song aufgenommen, Limbo. Mhm. Und Casper meinte auch, dass der Song so ein bisschen, oder das eigentlich eher das Aufnehmen des Songs Limbo so ein bisschen ihn wieder zurückgebracht hat in einen etwas unbeschwerten, in ein unbeschwertes Mindset, weil er halt doch sehr verkopft an der Platte gearbeitet hat. Und dann war er eben bei Azim J zu Hause, der da einfach seinen Computer und sein Mikrofon hat und dann schreibt er was, dann produziert er was und dann stellt er sich da hin und nimmt das auf und dann bringt er das raus. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack, als wenn du eben so ein Studio hast, in dem du mit mehreren Leuten über mehrere Wochen an einem Song arbeitest und teilweise wahrscheinlich echt über einzelne Noten diskutierst oder über einzelne Plugins, so lange, bis du irgendwie nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und tatsächlich ist dann aus dieser Limbo-Zusammenarbeit dann eben auch irgendwann die Lassigen-Zusammenarbeit entstanden, die Casper auch bei A2J aufgenommen hat. Also die hat er nicht nochmal irgendwo in einem anderen Studio aufgenommen, sondern die hat er bei Ellen zu Hause im Arbeitszimmer aufgenommen.
Dafür klingt der Song halt immer noch sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, also ich meine, die Sachen von Ellen klingen eh immer gut, ja. Aber selbst wenn Sachen nicht gut klingen, das haben wir ja gerade bei XO Tour Live irgendwie auch gesehen, dann werden sie von den Fans halt trotzdem gemocht. Also dann kommen vielleicht dann so Label-Institutionen und sagen, ja, okay, der klingt jetzt noch nicht so clean und können wir den vielleicht noch mal ein bisschen aufpolieren. Aber das muss es halt, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr. Das ist natürlich auf der einen Seite schade, dass Klang so ein bisschen an Bedeutung verliert oder dass teures Equipment eben nicht mehr unbedingt benötigt wird, um für Qualität zu sorgen. Andererseits öffnet das aber ganz vielen Leuten, die eben keinen Zugang zu solcher teuren Studio-Gear und so weiter haben, eben die Möglichkeit, genauso gehört zu werden wie andere Leute. Und das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
Das Ding ist gerade eben, also ich vermute, das ist jetzt wirklich nur aus dem Bauch heraus und ohne groß nachzuforschen, aber so wie man gerade eben Musik hört hauptsächlich, so wie Leute gerade streamen, gerade auch unterwegs, ist es den meisten, glaube ich, wirklich Bums, wie die Qualität ist. Also gerade nehmen wir doch mal Spotify, die Standard-Streaming-Qualität ist auf normal. Und wie viele sind das bei Spotify? Sind das 128 Kbit oder 96 Kbit?
Das weiß ich leider
also
nicht.
Also entweder eins von beiden ist es. Egal was es ist, 96 wäre noch schlimmer, aber wer Musik mit 128 Kbit hört, so wie Songs auch streamen bei Soundcloud, der hat einfach keine großen Qualitätserwartungen. Da kann nichts riesig räumlich klingen, da klingt alles relativ platt. Wir sind musikalisch, also was den Sound, was die Soundqualität angeht, sind wir mit Streaming einen Riesenschritt zurückgegangen, ohne dass sich Leute darüber beschweren. Zu Zeiten, in denen nur MP3s gehört worden sind, wo Streaming gar kein großes Thema war, da war die Maxime bei den meisten so, Minimum 256 oder 192, es muss irgendwie möglichst die Songsqualität so hoch wie möglich sein oder so. Außer Leute, denen es immer noch scheißegal war, 128 oder so, denen das genug war. Aber Streaming hat das Ganze quasi unterbewusst wieder runtergeschraubt. Verständlich, klar, man will ja nicht quasi das ganze Datenvolumen, das reichhaltige Datenvolumen von 2 Gigabyte, weil in Deutschland wir immer noch viel zu weit zurückliegen im Vergleich zu anderen Nationen, verbrauchen wollte. Und das ist ein technisches Problem, das sich erst langsam wieder löst durch, keine Ahnung, diese seltsamen Stream-On-Angebote, die auch irgendwie schwierig zu bewerten sind, weil eben Netzneutralität da eigentlich untergraben wird. Um es kurz zu machen, Leute hören gerade unterqualitativ. Deswegen ist, glaube ich, die Qualität der Songs, wie sie raushauen wird, auch eher ins Hintertreffen geraten.
Ich finde, da sollten wir auch mal eine Sendung zu machen im neuen Jahr und da laden wir uns jemand Audiophilen ein, der eben quasi sich damit auskennt. Ich erinnere mich dran, der Vater von einem guten Freund von mir, der hatte auch eine immens riesengroße Anlage zu Hause mit so einem Röhrenverstärker, den man auch irgendwie eine halbe Stunde, bevor man angefangen hat, Musik zu hören, anmachen musste. Mhm. Das fand ich immer total, also nicht befremd, eher beeindruckend, weil ich immer gedacht habe, ich hätte überhaupt nicht die Lust und die Zeit, so lange zu warten. Ich will einfach jetzt Musik hören. Scheißegal, wie die klingt. Aber ja, da sprechen wir auf jeden Fall im neuen Jahr sicherlich mal drüber. Was kommt bei dir als nächstes, Kotaro?
Bei mir ist da so ein Künstler gelandet, bei dem ich mir auch nicht sicher war, welchen Song ich von nehme. Das war zum einen war das ein Song, der ganz am Ende kommt und einer ziemlich ganz am Anfang der Platte DIY. Es geht um Trettmann. Ich habe mich doch für Grauer Beton entschieden. Der andere Song wäre Geran gewesen, der letzte Song. Beides sind Lieder, die sehr an die Gurgel gehen, die super traurig, super emotional sind. Gerade Geran macht eigentlich noch fertiger. Grauer Beton erzählt für mich irgendwie aber die rundere Geschichte. Trettmann, der übers Aufwachsen erzählt und wirklich ein sehr, sehr traues, tristes Bild über Plattenbau irgendwie zeichnet. Aber gleichzeitig auch sehr warm. Und dazu auch noch mit Worten, die man so für einen traurigen Song nicht unbedingt erwarten würde. Gerade dieses nicht noch eine Saison, finde ich, ist so ein geiles Bild, weil man ja häufig irgendwie in so Phasen denkt. Und man möchte einfach so, auch da kommt der Fußballjargon irgendwie auch so unterbewusst mit rein, nicht noch eine Saison. Da hat man so ein, wie wenn man so ein Seuchenjahr beim Kicken hinter sich hat und man hat einfach keinen Bock darauf. Man möchte quasi einen cleanen Schnitt haben und guckt auf das, was war. Und das aber halt nicht im Zorn, aber voller Trauer. Und das kommt in Grauer Beton so krass rüber. Er hat ja auch mit dem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld, glaube ich, so nennen sie sich, also der Showband von Böhmermann, die Live-Version aufgezeichnet. Und das hat sogar noch besser funktioniert, fand ich. Auch mit einer gewissen orchestralen Begleitung. Das war richtig krass. Also riesiger Song, riesige emotionale Nummer von Trettmann, eingepackt in ein Album, welches zu Recht bei vielen Leuten auch auf die Top-10-Liste dieses Jahr kommt oder gekommen ist. Ich glaube, bei dir war er ja auch mit dabei. Standout-Track.
Richtig, genau aus dem Grund habe ich jetzt auch keinen Song von ihm für diese Liste hier ausgewählt, ärgere mich jetzt aber auch schon wieder, weil während du darüber sprachst, ist mir auch wieder aufgefallen, dass es doch ein paar Songs von dem Album gibt, die ich sehr, sehr oft gehört habe dieses Jahr und da ärgert es mich jetzt auch schon wieder, dass es nicht in meiner Liste gefunden hat, aber du hast schon recht, also ich hätte tatsächlich wahrscheinlich eher Geran ausgewählt oder Fast Forward. Andererseits Knöcheltief mit Jizzes, mit einem unglaublich guten Jizzes-Part, auch wieder so ein Song. Also da mag ich mich nicht festlegen. Vielleicht ist genau aus dem Grund auch keiner von denen jetzt in meine Liste gelandet.
Also jetzt bei Dingens über den Jizzes-Part können wir nur diskutieren, mein Freund.
Was gibt's denn da zu diskutieren? Jizzes auf Autotune ist schon, und ich finde auch die Art und also die Sachen, die er da sagt, finde ich schon. Das ist schon für einen Jizzes, der sonst eher immer sich hinter seinem Körperpanzer versteckt und hinter seiner großen Fresse, ist das schon extrem deep. Und das finde ich ist auch eine große Leistung, dass er sozusagen eben nicht den 187 Jizzes auf sein Album holt, sondern eben einen, der für seine Verhältnisse sehr tief blicken lässt.
Stimmt soweit. Das Gefühl, das sich bei mir nur verbreitet, wenn sein Part anfängt, ist so, weißt du, das Ganze ist so super smooth wie... Wie als würde der Elefant gerade eben in den Antilopenkäfig einbrechen und sich dann zu den Antilopen setzen. Weißt du, es ist so, okay, jetzt ist er plötzlich da. Es kratzt unfassbar in der Stimme. Der Typ, der passt so überhaupt nicht in den Restflow des Songs. Und das wirft mich jedes Mal raus. Das finde ich jedes Mal so, ich finde es nicht schlimm auf eine Art. Ich finde es nur fast schon irgendwie sehr, sehr lustig. Wie unpassend einfach der ganze Typ und seine ganze Art und sein Flow in dieses Stück reinbolzen. Wieso? Okay.
Ich finde, es passt gut. Also genau aus dem Grund eben. Also wenn jetzt dieses so einen klassischen 187-Part irgendwie runtergeflext hätte, dann würde ich dir beipflichten. Aber so, also mich berührt es wirklich. Ich finde es wirklich echt enorm stark. Und das ist eine gute Idee, dass Jizzes mal wieder mit Autotune was macht. Das hat er schon mal vor ein paar Jahren gemacht auf einem Song. Aber mir hat es gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Song Trees on Fire von DJ DS mit Amber Mark und Marco McKinnis. Habe ich lustigerweise neulich noch mit dem Marek von Prosecco London drüber geredet, der mir den Song nämlich empfohlen hatte, wo ich ihm sagte, den kenne ich aber jetzt schon und der ist sogar schon auf meiner Top 10 mit drin. DJ DS kennt man vielleicht als DJ Dodger Stadium. Und wem das wiederum nicht sagt, dem sagen vielleicht Jerome Loll und Samo Soundboy was. Das sind zwei Typen aus L.A., die eben schon länger elektronische Musik mit Ironie-Twist machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die haben es irgendwie geschafft, so ein bisschen ähnlich auch Disclosure zum Beispiel Dance-Musik mit Popkultur zu mischen auf eine gewisse Art und Weise und haben eben mit Amber Mark und Marco McKinnis zusammen dieses Trees on Fire gemacht. Das ist ein extrem guter R&B-esker Dance-Song, der mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Viel mehr kann man eigentlich gar nicht zu sagen.
Nice. Ja. Trees on Fire. Siehst du? Ein Track, von dem ich überhaupt nichts mitbekommen habe dieses Jahr.
Kannst du mal sehen.
Ich habe eigentlich schon insgeheim gehofft, dass sich unsere Listen nicht überschneiden, sodass man im Endeffekt...
Ja, das wäre auch langweilig.
Ja, also wir haben es ja auch schon bei den Platten ganz gut hingekriegt, dass quasi 19 verschiedene Alben rausgekommen sind am Ende. Das finde ich immer noch so schön daran, dass wir immer noch bei aller Flauschigkeit dieses Podcasts immer noch einen ziemlich unterschiedlichen Spin irgendwie auf Musik irgendwie hinkriegen. Bin ich gespannt, wie wir jetzt weitermachen. Trees on Fire, muss ich mir mal geben. Weil wenn man eins sagen kann über die Musiktipps von Jan Wehn, dann zumeist, dass es Volltreffer sind. Das habe ich jetzt dieses Jahr gemerkt. Ich habe so viele Sachen, also was John angeht, was Yeji angeht, das sind beide Sachen und Hoops letztens auch. Und scheiße, warum bin ich da selber nicht drauf gekommen? Das ist verdammt geil. Oder jetzt auch Yumi Zuma, meine Güte. Ich habe dieses Yumi Zuma Album überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt dieses Jahr. Und das hat ja so wundervolle... Das war so das Phoenix-Album, das sich Phoenix-Fans, die mit der Tiamo nicht klargekommen sind, eigentlich gewünscht hatten.
Finde ich geil, dass du das miteinander in Verbindung bringst. Tut mir übrigens leid, dass unser Hund gerade im Hintergrund ausrastet.
Ich mag deinen Hund, auch wenn ich ihn nie getroffen habe. Der ist so ein bisschen der Choleriker, den man mag.
Ich werde bald ein Meet and Greet veranstalten. Oh, Marek möchte den nämlich auch unbedingt mal anfassen. Und das werden wir irgendwann mal in die Wege leiten.
Oh Gott,
das wird
Marek
quasi sein.
Marek,
was denn?
Marek und Hunde, das ist. Oh. Ja. Da holen wir noch einen Entrepreneur mit bei und dann wird das ein
Happening. Ich habe Angst, dass irgendjemand den mitnimmt. Und dann habe ich keinen Hund mehr, deswegen schiebe ich dieses Meet and Greet immer noch vor mir her. Aber wir werden das so ähnlich aufziehen wie bei diesen ganzen YouTube-Stars. Da wird es dann die Möglichkeit geben, Fotos mit dem Hund zu machen, gegen einen kleinen Obolus. So, ich glaube, jetzt ist die Post aber da gewesen und er kann sich wieder aufs Sofa verziehen.
Es war seine Art und Weise, nett zu sein. Das ist okay.
Ja.
So, hier auch wieder so ein Ding, was sich vorgeschoben hat, was ich einem aktuellen Hype-Song meinerseits vorgezogen habe, weil, sorry Rex Orange County, aber ich kenne dich erst effektiv seit wenigen Wochen und dann kann ich den Song nicht gleich schon auf die Bestenliste dieses Jahres setzen. Der musste raus, ein anderer ist wieder rein, für den ich mich entschieden habe nach längerem Nachdenken, weil er mich dann doch emotional auch wieder packt und auch soundmäßig sehr. So ein bisschen hart an den Eiern packt, aber einfach am Herzen packt eigentlich mehr. Und das ist der letzte Song von Lang lebe der Tod. Das ist Flack und Flimmern von Casper. Und weil er es bei all der klaustrophobischen Stimmung auf Lang lebe der Tod, bei all dem Zweifeln am aktuellen Stand der Welt, bei all dem Zynismus, der sich hier und da breit macht, am Ende dann halt traut fast schon, so eine Sanftheit über einen Song walten zu lassen, über einen Text, was ja eine Liebeserklärung ist. Mehr muss man jetzt nicht sagen. Und das dann am Ende nochmal mit so einem Ausbruch ausstattet, der aber für mich sehr passt in diese Stimmung. Man fühlt sich wohl, man ist mit der Welt in dem Moment im Reinen, in dem man einfach die Person gefunden hat und alles ist cool. Und das am Ende klingt das für mich wie so die Explosion völligen Glücks. Ist vielleicht sehr viel rein interpretiert, aber am Ende kommt dieser große Post-Rock-mäßige Outro-Stampfer. Das heißt dann ein riesengroßes, bombastisches Instrumentending, auf das er dann, und alles ist so leicht, nochmal drüber singt, was das Ganze auch nochmal schön konterkariert. Es ist eine der schönsten Liebeserklärungen in Songs gepackt, die ich gehört habe. Da habe ich noch einen anderen Song der Sorte auf meiner A-Liste, aber das ist von der Abwechslungsreichtum her und der Effektivität her und dem Bombast einfach so das Teil, was Liebe in einen Song gepackt hat dieses Jahr für mich.
Bin ich absolut bei dir. Der Song ist jetzt zwar nicht auf meiner Liste, ich habe aber auch im All-Good-Jahresrückblick neulich schon drüber gesprochen auch. Am Anfang des Podcasts hatte ich dann gesagt, so irgendwie kam dieses Jahr gar nicht so viel Musik raus, die mich irgendwie persönlich berührt hat.
Oder sagen wir mal, mich, in der ich mich so repräsentiert fühle, die mich, aber das klingt auch schon wieder so steif, aber du weißt, was ich meine. Also wo man so richtig zu relaten kann, sage ich jetzt mal. Und dann ist mir aber am Ende des Podcasts aufgefallen, dass es doch so ein paar Sachen gibt. Und dazu gehört eben auch dieser letzte Song auf Lang lebe der Tod, der wirklich tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen reinfühlt in das Lied und das eben auch so ein bisschen auseinanderpflückt, zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, mit diesem so leicht, was über diese heftigen, ja, ist das Drones? Ich kenne mich da nicht aus mit der Scheiße, aber du weißt, was ich meine. drüber gesungen wird und so, das ist schon, also es ist wirklich Gänsehaut im ganzen Körper, es ist sehr beeindruckend.
Sorry.
Warum lachst du jetzt?
Ich liebe das, Gänsehaut am ganzen Körper, ich war gerade eben plötzlich wieder in Twitter-Sphären reingeworfen.
Ach ja, aber Gänsehaut ist ja noch aber vor Fong, ja, das ist schon fast 2016. Nee, das,
ja, Fong hat ja nichts damit zu tun, finde ich.
Okay. Doch, das ist ja, im Grunde ist es ja schon alles eine Blase, aber manche Lieder, manche Wörter daraus schaffen es ja dann eben auch in den Mainstream.
Ja. Aber zu, Gänsehaut am ganzen Körper ist auch genau das Richtige einfach. Es ist einfach die richtige Bezeichnung, abseits allem, für das, was da passiert in Plackerflimmern.
Absolut. bist du echt? Nee, ich bin dran, ne?
Du bist dran.
Ja, richtig.
Mach dann, du doch
kommen
mal.
Dann kommen wir jetzt zu zwei jungen Herren.
Hi.
Die namentlich sich nennen Bicep. Die kommen aus UK. Mhm. Und sind ähnlich wie wir beiden auch Musik-Nerds durch und durch. Die haben nämlich einen Musikblog gegründet, schon vor etlichen Jahren. Feelmybicep.com heißt der, glaube ich. Mhm. Oder? Ja, doch, Feelmybicep.com. Und auf dem haben sie sich sozusagen bewährt im Laufe der Zeit als Tastemaker und Chronisten der elektronischen Musikszene, haben dann angefangen eben, also das liegt irgendwie ein bisschen auf der Hand, die haben dann als nächstes eben DJ-Mixe gemacht, in denen sie sozusagen eben die Songs, die sie auf ihrem Blog präsentieren, nochmal ein bisschen kuratiert und ineinander gemischt haben, haben dann als nächstes irgendwie auch das erste Mal angefangen, diese Sachen dann vor Publikum zu präsentieren und irgendwann gesagt so, warum machen wir nicht selber irgendwie auch mal Musik? Und daraus entstanden ist dann eben das selbstbetitelte Debütalbum, was dieses Jahr auf Ninja Tune erschienen ist. Und so ein bisschen elektronische Musik, Italo-Disco und auch ein bisschen House sozusagen miteinander verblendet. Und die Single daraus, Glue, ist auf jeden Fall auch in meinen Top 10 mit drin. Kann ich sehr empfehlen.
Schönes drin. Bicep, das ist auch schön. Ich bin gerade parallel draufgegangen. Das Logo von vielmalbicep.com ist ja auch geil. Das ist, es ist wie dieser kleine Blocker, den man auf den Plattenteller legt, wenn man 7-Inch abspielen möchte. Bloß halt so ninja-förmig dran sind drei große Arme einfach. Drei große Bizepse. Das klingt dann so Ninja-Sternmäßig aus. Das ist unfreiwillig komisch.
Ich mag es total gerne. Also ich muss sagen, ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Ahnung von so richtig, richtig elektronischer Musik.
Ja.
Aber so richtig, richtig elektronische Musik, die zum Beispiel in irgendwelchen Berliner Clubs läuft, das ist eh nichts für mich, das ist mir zu stoisch und monoton. Aber die bekommen halt beide so dadurch eben diese Einflüsse aus House und Italo und so weiter und so fort, eben bekommt das so einen geilen Twist. Deswegen, nice. Also ja.
Bicep. Eingeloggt, meine Freunde. Ich muss auf der Herzensschiene bleiben, weil beim Durchgucken von diversen Listen, selbst erstellt oder von Streamingdiensten einem herangetragen, hier, das hast du dieses Jahr gerne gehört, bin ich wieder auf Elbow gestoßen und habe ich mir quasi den Elbow angehauen und bin, oh Gott. Es ist immer noch früh. Elbow haben dieses Jahr, relativ früh dieses Jahr, ein Album rausgehauen, auf dem sich der Song Gentle Storm befand. Über den ich, glaube ich, in einer unserer März-Folgen auch schon ein bisschen was geredet habe. Und auch hier ist wieder die Liebe das große Thema. Und fast noch mehr als auf eine andere Weise als bei Flackern und Flimmern, fühle ich mich bei dem Song in Sachen Gefühl und Beziehung und Liebe genau richtig aufgehoben. Dieser Song beim Hören allein schon schafft bei mir so dieses Wohlfühl, Also dieses Weekend-Feeling, wenn man morgens, oh Gott, wenn man morgens am Wochenende aufwacht und neben Person X und alles einfach gut ist. Und das schafft dieser Song von Elbow, die auch wirklich groß, bombastisch und riesengroß schillernd können, auf ganz sehr, sehr reduzierte Art und Weise. Der Song basiert hauptsächlich eigentlich auf einem stoischen Schlagzeugbeat, der aber, je länger man den Song hört, immer mehr so für einen emotional die Form von Herzschlag annimmt. Das ist so bam, bam, bam. Das ist super, super groovy, aber so oft angespielt, dass es irgendwann man meint, okay, hier liegt man einfach gerade und hört sich selber beim Herzschlagen zu. Und das auch noch mit eben dieser wundervollen Stimme von Guy Garvey, die einen so richtig schön nochmal die Decke drüber zieht. Also ein rundherum Wohlfühlen in einem großen herzförmigen Bette einmattiert. Das ist Gentle Storm von Elbow.
Ach toll. Schön. Ja, bei mir genau das Gegenteil. 1942 Flow, sagt man, glaube ich, tatsächlich, ja, von Meek Mill. Meek Mill kennt man vielleicht, weil er vor 2 Jahren von Drake richtig aufs Maul bekommen hat. Die beiden hatten ja Beef miteinander aus diversen Gründen. Also Meek Mill hat Drake vorgeworfen, er hätte diverse Ghostwriter. Mhm. Dann ging es aber auch irgendwie ein bisschen um Nicki Minaj, weil Drake ja sehr große Gefühle für sie hatte, aber Meek Mill dann mit ihr zusammenkam. Man weiß, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch schon wieder so lächerlich und lange her, dass man überhaupt nicht mehr richtig weiß, was da eigentlich Phase war. Ja. Jedenfalls hatte Meek Mill sich sozusagen dann mit Drake angelegt und der hat ihn dann mit 2 Diss-Tracks und einer Live-Show, in der er ihn mit Hilfe von Memes verballhornt hat, sozusagen eben fast zu Grabe getragen. Und dann im letzten Jahr hat sich auch noch Nicki Minaj von Meek Mill getrennt. Und man dachte dann irgendwie auch so ein bisschen, das wär's, aber tatsächlich war es das gar nicht, sondern Meek Mill hat dann dieses Jahr Wins and Losses rausgebracht, ein neues Album, und das fand ich doch ziemlich beeindruckend, weil er sich echt wieder gut hochgekämpft hat und auch gar nicht an allen, also nicht überall und flächendeckend sozusagen eben diese Niederlagen, diese Losses aus den letzten Jahren sozusagen zum Thema gemacht hat, sondern vielmehr auch bewiesen hat, dass er einfach ein extrem guter MC ist. Und dieses Intro von diesem Album ist eben dieser Song, den ich hier mit in eine Liste gepackt habe, weil er auch so ein bisschen damit ein Gegengewicht bietet zu so Sachen wie einem Lil Uzi Vert, was ja auch noch irgendwie Rap ist, was aber natürlich das ganz andere Ende von Rap-Musik ist, wo viel gesungen wird, das alles ein bisschen softer, ein bisschen weicher, ein bisschen wolkiger klingt. Und das hier ist einfach straight up Rap. Und wenn ich mir so meine Listen angucke, dann habe ich dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder mehr Gefallen an solcher Musik gefunden, weil es wird gleich noch ein Song kommen, bei dem das sich ganz ähnlich verhält.
Seien wir gespannt, liebe Freunde. Auch einer der Songs, wo ich relativ wenig zu sagen kann, leider. Wo jetzt noch beim Zusammenstellen der Spotify-Liste draufkommen werden. Ich glaube, beim nächsten Song wird es dir genauso gehen. Mhm. Denn ich glaube, die Giant Rooks sind bei dir noch nicht auf dem Tacho.
Keine Ahnung.
Das ist auch nicht weiter schlimm. Die Giant Rooks, es gibt sie zwar schon einigermaßen lange, aber sie sind halt alle immer noch um die 20. Also die zweite Hälfte der Band hat jetzt gerade Abi gemacht. Die Giant Rooks, sie kommen aus Hamm. Vielen wird Hamm hauptsächlich ein Begriff sein, weil dort die Züge geteilt werden, auf dem Weg nach Norden oder Süden. Eine Stadt in NRW. Und die Giant Rooks, sie spielen seit Ewigkeiten schon zusammen, haben sich in der Schule kennengelernt und sind, auch wenn Alter immer so ein relatives Ding ist, aber bei denen stimmt es halt, also für das Alter sind sie unfassbar weit. Sie haben eine EP dieses Jahr rausgebracht, mehrere Gigs auch international gespielt, bei Newcomer Festival Eurosonic Anfang des Jahres. Sie haben beim Haldern Pop einen wirklich schönen Gig gespielt dieses Jahr. Und sie machen so eine sehr gefühlige, sehr harmonische, häufig so mit so einem gewissen akustischen Nebel behaftete Art von Indie-Rock. sehr emotional. Es geht teilweise in Richtung Folds, wo sie bei mir sofort irgendwie einen gewissen Punkt treffen, was die Dynamik angeht. Das kann mal sehr, sehr sanft sein und plötzlich brandet der Song völlig auf. Das Schlagzeug verdoppelt quasi nochmal das Schlagzeug wird einfach gefühlt nochmal schneller. Der Song kriegt richtig Drive. Das haben sie drauf und genau das haben sie gezeigt beim Song Bright Lies. Der ist, der hat dann auch so eine seltsame britisch anmutende Orgel dann noch mit drin. Oder ist es eine Orgel oder ist es irgendein anderes Instrument in die Richtung, was so ein bisschen wie so eine Gruselgeschichte eben an sich anhört. Das findet sich in Bright Lies. Textlich sind sie sehr, sehr... Ach, der Text erzählt eigentlich gar keine richtige Geschichte, aber er setzt genau auch solche Punkte, wo man, die im Kopf drin bleiben. Zum Beispiel bei Bright Lies hatte dieses Ophelia, I believe my broken bones in the desert. Und man kann sich nicht so einen richtigen Reim draus machen, aber manchmal muss das ein Song nicht, um richtig magisch zu wirken. Und das haben die Giant Rooks mit Bright Lies geschafft dieses Jahr bei mir.
Schön. Es tut mir leid, ich esse gerade.
Das mach ruhig. Lach ruhig. Während du noch zu Ende kaust, ich glaube, Giant Rooks sind auch eine der Bands, von denen wir, glaube ich, nächstes Jahr ein paar Dinge erwarten können. Sie machen eine Tour in England zum ersten Mal. Und irgendwann sollte es auch mal in Sachen Album klappen. Die sind sehr abgebrüht dafür, dass sie gerade eben erst aus der Schule rausgekommen sind, ne? Wo andere Bands irgendwie drauf gedrängt werden, ein Album zu machen, gehen die halt her und sagen, nee, sorry, also wenn wir einen neuen Song machen, dann müssen wir den erstmal live austesten und das geht dann halt über ein paar Termine über, bis wir einigermaßen auf den Trichter gekommen sind, wie wir den am Ende haben wollen und wie der klingen soll. Heißt, für die brauchen erstmal noch ein paar Live-Termine, bis sie eventuelle neue Songs irgendwie für sich eingespielt haben und die dann irgendwann aufnehmen werden. Das ist ein Horror für so Radiomacher zum Beispiel. Die dann halt, oder für Leute in der Industrie, nicht nur Radiomacher, Leute beim Label, die sich dann denken, boah, jetzt habt ihr einen Bass, jetzt muss ein verdammtes Album her, was braucht ihr denn noch so lang? Denen ist das scheißegal. Und das ist eigentlich genau die richtige Art und Weise. Eine andere deutsche Band hat das vor ein paar Jahren ganz ähnlich gemacht, hat die Leute unendlich lang warten lassen auf eine Platte und guck, wo Kraftklub jetzt stehen. Sie haben erst diese Adonis Maximus EP 2010 oder ich glaube 10 war es, rausgehauen und bis es dann zum Debütalbum gekommen ist, ey, ewig. Ich bin gespannt, ob Giant Rooks einen ähnlichen Weg gehen, auch wenn sie musikalisch doch ein Eckchen weit weg sind, von Kraftklub zum Beispiel.
Sagt mir gar nichts, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören. Ich esse gerade übrigens Walnusskerne oder Walnusskerne, wie manche Menschen auch sagen. Was hast du?
Walnuss. Aber ich sag auch Jan. Häufig, weißt du? Von daher. Okay.
Ja. Und ist das nicht so? Also Walnusskerne sehen ja aus wie im Grunde wie ein Gehirn, ne? Ja. Das bedeutet, wenn man das jetzt isst, dann wird man auch automatisch schlauer, ne? Weil das quasi so, wenn man etwas isst, was dem Organ oder Körperzell nachempfunden ist, dann wirkt sich das positiv auf dieses jeweilige Organ oder Körperzell aus, oder?
Genau, deswegen esse ich auch so viele Elefantenbohnen. Badum,
so. Bei mir, ihr lieben Leute, auf dem nächsten Platz,
yep.
Calvin Harris,
yeah.
Frank Ocean,
yeah.
Und Migos mit Slide. Ich habe das schon, als der Song rauskam, habe ich das schon hier im Podcast gesagt. Ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Dieser Song findet sich jetzt am Ende des Jahres auf jeden Fall in meiner Top 10 der besten Songs 2017 wieder. Und es passt einfach alles, meiner Meinung nach. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, auch wenn man das die Jahre davor haben schon gedacht hat, dass Rap und Pop jetzt so richtig zusammenwachsen, ist das dieses Jahr, finde ich, noch mehr passiert als sonst. Also man hatte irgendwie Zusammenarbeiten, die natürlicher daherkamen als früher. Vielleicht ist es jetzt auch Unsinn, was ich gerade erzähle, aber für mich hat es einfach, ich fühle es jetzt gerade schlüssig an, das so zu sagen. Früher hatte man dann Remixe, auf denen irgendwie Rapper mit drauf waren, oder man hatte so kalkulierte Zusammenarbeiten und hier hat man jetzt auf einmal zum Beispiel auch einen DJ Khaled, der irgendwie Justin Bieber und Chance the Rapper auf einen Song bringt und so weiter und so fort. Mhm. Und Calvin Harris hat zum einen es irgendwie geschafft, sich so ein bisschen von dem
von der Prollmucke zu emanzipieren, die er da vorgemacht hat, und irgendwie hat diese Neuerfindung oder diese Wiedererfindung als Vollblutmucker mit Dance-Einschlag super gut geklappt. Und dann hat er eben da auch einfach noch einen der besten Songs des Jahres geliefert, der auch alles vereint, was die jeweiligen drei Künstler einzeln in ihrer Musik ausmacht. Und trotzdem insgesamt ein großes Ganzes geschaffen, was sowohl für Leute wie mich, die sich mit der Materie auskennen, gut konsumierbar ist, genauso wie für Leute, die einfach nur das Radio anmachen. Das finde ich ist schon eine große Kunst. Und nur um eben ein Beispiel zu nennen, es kommt ja immer wieder diese Stelle By That Boy With The Pipe, also wo es ja darum um dieses Van Gogh-Gemälde geht, was Frank Ocean sich mit seinem ganzen vielen independent verdienten Geld sozusagen zulegen möchte. Das wird aber ja nicht in seiner normalen Stimme vorgetragen, sondern eben dieser gepitchten Stimme, die Frank Ocean auch schon auf seinem Album benutzt hat. Und um verschiedene Gefühlslagen sozusagen auszuerzählen. Und das macht er hier halt an dieser Stelle auch. Und das finde ich einfach schon wahnsinnig mutig sozusagen, dass man einem Song auf einem Calvin Harris Album das zumutet. Oder was heißt zumutet, aber dass man es zulässt. Und das fand ich gut.
Du stimmst. Du stimmst, ja. Es ist die Melange aus verschiedenen Dingen. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast recht, weil die Stärken werden ausgespielt. Vor allem auch so das Ursprüngliche, was zum Beispiel auch in Calvin Harris so ausgemacht hat, als er begonnen hat, weil er ein super funky Bastard ist, der gleichzeitig ein bisschen Billo klingen kann, aber zur selben und irgendwie was Edles rüberbringt in dieser Funkiness. Und genau so klingt halt der Beat dazu. Migos, super stabiler Part. Und halt Frank Ocean, der das Ding so mit seiner Stimme trägt. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn eine Vocalist, Sängerinnen und Sänger, ihr Organ so passend in einen Song einfügen können, als ein weiteres musikalisches Bauteil, als eine Art eigenes Instrument. Und das macht er so geil. Dazu kommt halt, dass ich auch dieses Ding gesehen habe bei Facebook, ein Video, wie Calvin Harris den Song nachbaut. Wie er jede einzelne Spur irgendwie quasi für sich aus nochmal neu eingespielt hat von den Instrumenten her und den Song quasi für alle sichtbar nochmal zusammengebaut hat. Das war irgendwie so geil, ganz geil Tutorial-mäßig. Und wie er am Ende dann gezeigt hat, wie er die Spuren fürs Outro von Frank Ocean übereinander gelegt hat, wie das geil harmoniert. Ich weiß gar nicht, ob das so in der Art von Harmonie letztendlich im Ende vom Song gelandet ist, aber das klang so geil. Das ist auch eine geile Art von Handwerk, die er da wieder bewiesen hat. Von daher, das ist noch so ein extra Aspekt, weil du hast eigentlich alles schon gesagt, was zu dem Song zu sagen gibt.
Ja. So, what's next? Kotaro.
What's next on the list? Wow. Hier kommen wir zu einem Song, der viele innerhalb der ersten paar Sekunden vermutlich zum Abschalten gebracht hat und andere zum Heulen. Es geht um das Comeback-Lied von Ketka, Sommer 89. Diese zu größten Teilen erzählte Geschichte von dem Typen, der Leuten im Sommer 1989 über die ungarisch-österreichische Grenze hilft. Und das ist halt einfach, das ist eine Story, die erzählt wird in einem zornigen, treibenden und sehr hanseatisch irgendwie auch positiven Soundgewand irgendwie daherkommt. Ich fand den Song auch schwierig irgendwie zu beginnen. Ich habe aber eine große Liebe für Ketka und habe mich sehr mitnehmen lassen von dieser dringlichen Stimme von Markus Wiebusch, der aber auch immer so was Pathetisches irgendwie beihängt. Und da war es irgendwie was Besonderes. Also dieses Anliegen, was er da irgendwie stimmlich rübergebracht hat, war doch sehr groß. Und da neigt man dazu, als grundironischer Internetmensch nochmal so ein bisschen die Augenbraue hochzuziehen. Aber der kriegt einen halt. Und weil es wird einfach ein Schicksal unfassbar krass erzählt. mit all seinen Konsequenzen, also auf einer menschlichen Ebene, nicht was Dramatik angeht, sondern mehr, es geht weniger um die Geflüchteten in dem Moment, sondern um den Typen und wie er quasi zwischen seiner Tat und der Außenwirkung und den Reaktionen seiner Freunde steht, irgendwie das Ganze erlebt. Und da sitzt er quasi im Kopf dieses Typen, so wie der Wiebusch das einem erzählt. Das kann er. Er setzt einen in den Kopf der Figur, von der er erzählt. Und das hat mich unfassbar gepackt bei Sommer 89. Und auch wie es am Ende, gerade im Outro-Teil des Songs, dann ein bisschen weggeht von den Hoffnungen, die diese Menschen haben, sondern auch nochmal durch einen gewissen ironischen Filter vorgefasst wird, was diese Menschen dann später als geflüchtete Ostdeutsche im Westen der Republik erwartet an Vorurteilen, an blöden Ossi-Witzen und das Ganze. Und das macht das Ganze dann wieder auf eine gewisse Art rund, weil es den Realismus des Jetzt dann noch irgendwie wieder mit reinbringt, wo wir immer noch nicht weg sind von irgendwelchen Ossi-Witzen und gerade jetzt auch Ressentiments gegenüber Landstrichen Deutschlands, wo man als zum Beispiel mit schwarzer Hautfarbe eher schlecht vorankommt. Das macht für mich Sommer 89 zu einem ganz besonderen Lied, was Vergangenheit und Jetztzeit sehr gut irgendwie in eins bringt.
Ja. Bei mir kommt als nächstes, also ich lasse immer die Sachen so unkommentiert, aber vieles davon habe ich einfach nicht gehört, beziehungsweise ich habe immer noch nicht meine Ketka-Hausaufgaben gemacht. Und die kommen jetzt auch zu meinen Björk-Hausaufgaben, die kommen ja auch noch jetzt mit dazu.
Der Pile of Shame.
Für die Weihnachtsferien oder was auch immer. Ja, bevor der beklommen wird, na du weißt, was ich meine, bestiegen wird, wird erstmal die PlayStation eingeweiht, die immer noch unausgepackt rumsteht, ne? Aber bald ist Weihnachten und dann geht's rund, liebe Leute. Dann wird dieser Podcast auch nicht mehr sein.
Das Ende jeglicher Produktivität ist angekommen, meine Freunde.
Ach ja. Bei mir als nächstes der Passion Fruit Remix von Yeji. Du hast sie eben gerade schon angesprochen, dass sie rausgeflogen ist. Aber nicht schlimm, weil ich habe sie ja noch drin.
Geil.
Genau, also ich hätte jetzt gar nicht unbedingt den Passion Fruit Remix nehmen müssen. Habe ich aber getan, weil ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlage und nämlich auch gleichzeitig noch Drake erwähnen kann mit Passion Fruit an der Stelle. Also vielleicht erstmal eben kurz zu dem Song. Ich fand diese More Life Playlist ziemlich langweilig und klar gab es gute Songs da drauf, wie Portland zum Beispiel, aber da ist wenig von hängen geblieben, dafür Passion Fruit umso mehr. Und ich glaube auch aus dem Grund, weil der Song auch sogar noch das letzte Album Views mit überstrahlt, das ähnlich uninspiriert daherkam wie More Life. Also es waren eigentlich in meinen Augen fast die schlechtesten Drake-Releases mit dem ersten Album zusammen. Aber Passion Fruit war irgendwie anders. Man hatte irgendwie so das Gefühl, Drake fiel auch nicht viel Neues mehr ein, außer auf der einen Seite den Banger zu meme, obwohl er der gar nicht ist, und auf der anderen Seite eben sozusagen so Afro-Trap-Gelüste zu bedienen, weil es eben funktioniert. Und Passion Fruit ist aber hier irgendwie ein bisschen anders. Also ein Song, der von der Rhythmik her schon in eine ähnliche Richtung geht, gleichzeitig untenrum und vor allen Dingen aber auch durch dieses Moody Man-Intro, was gesampelt worden ist, sozusagen dem Ganzen so eine komische, also komisch im positiven Sinne, so eine UK-Dance-Auskenner-Attitüde gibt.
Hold on. Fuck this shit.
Es ist also wirklich, ich habe dieses Lied, ich kann das auswendig, ich kann das rückwärts. Ich habe mir sämtliche Coverversionen davon auf YouTube angesehen und es hat mich sogar dazu gebracht, tatsächlich vielleicht im nächsten Mal wieder ein bisschen Klavier zu spielen, weil ich eben irgendwie versuchen möchte, das mal selber mir auf die Finger zu legen, sozusagen, dieses Lied.
Aber dieses Piano-Riff, was so unterliegt irgendwie.
Ja, genau. Ich habe ja das Making-of gesehen von dem Beat bei Genius.
Okay.
Die machen ja immer so Making-of-Videos und als ich das gesehen habe, war ich so, okay, das will ich auch können. Und ja, aber Yeji schafft es eben, dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Twist zu geben und das irgendwie ein bisschen wegzuholen aus dieser Kitsch-Ecke, in der es sich trotzdem irgendwie so ein bisschen bewegt und gibt dem Ganzen so ein bisschen so ein zeitgemäßes New Yorker Millennial-Update. Und das alles innerhalb eines Jahres. Sehr schön, sehr beeindruckend. Deswegen bei mir auf Platz, hast du nicht gesehen, Yeji Passion Fruit / Drake Passion Fruit.
God Mode. Ja, das ist witzig. Es hat beide Versionen haben so ihr Ding für mich. Wie du schon gesagt hast, dieses New Yorker House-Ding bei Yeji, dadurch, dass sie den Song so schön loopt, ne, also der, immer nur so den Anfang eines jeden vierten Taktes dann irgendwie loopen lässt, das bekommt dann auch so was Geiles, Meditatives mit ihrer Stimme dann noch dazu. Ich frage mich immer, singt sie dann Passion Fruit auf Koreanisch dann dieses Passion Fruit?
Das weiß ich auch nicht genau. In den Kommentaren wird da auch viel drüber gerätselt, aber ich habe noch keine vernünftige Antwort.
Verrückt. Naja, das ist, da gehe ich voll mit dir mit. Was den Song selbst angeht, das Original, wir haben den gehört, da war ich mit Plan B-Kollegen, da waren wir auf einem Wochenende mal zusammen snowboarden, sind ganz furchtbar abgestürzt, die Nacht davor, dann ging es am nächsten Tag drum, nach Hause zu fahren, also mehr als kriminell die ganze Geschichte. Am selben Wochenende ist More Life rausgekommen. Und es war einer der seltenen Momente dieses Jahr, wo ich mich ganz genau daran erinnere, wie ich einen Song zum ersten Mal gehört habe. Und es war beim Kollegen im Auto. Ich stand noch draußen, habe auf die anderen gewartet, wie sie ihr Zeug gerade raustragen. Und dann pumpt der halt zum ersten Mal so Passion Fruit. Und wenn du so einen Hit zum ersten Mal hörst, dann weißt du das auch. Dann ist so, wow, okay, da ist was. Und Drake hat es auch voll geschafft, wieder auf diesen gefühligen Hold on, we're going home, Too Good Zug wieder rauf zu springen, den er sehr gut befahren kann. Mhm. Also ich mag voll das sehr, wenn er diesen gefühligen raushängen lässt, weil ich glaube, das finde ich ist so die ehrlichste Variation von ihm, die man kriegt.
Ja, das denke ich auch.
Ja, und Passion Fruit ist da weit vorne, aber Yeji gibt dem Ganzen nochmal den ganz eigenen Spin und macht das besonders. Als hättest du einen guten Cocktail und irgendeinen New Yorker Barkeeper oder New Yorker Barkeeperin in dem Moment, die dem Ganzen nochmal so eine andere Note gibt, einen ganz anderen Spin und das Ding noch besser macht.
Ja, ganz genau.
Bam. Was schön. Meine Güte, nicht mehr viel. Wir sind ja direkt reingesprungen in den Pool der Liebe hier. Zu dem auch ein Film gehört in diesem Jahr, der für mich mit dem nächsten Song quasi in Personalunion geht. Der Song wurde quasi gemacht für den Soundtrack. Erzähl ich gerade Scheiß? Jedenfalls ist er auf dem Soundtrack gelandet und ist ganz groß im Song, in der Promokampagne für den neuen Trainspotting-Film, für Trainspotting 2 aufgetaucht, nämlich Only God Knows von den Young Fathers. Habe ich jetzt schon längst.
Stimmt, ja.
Ja, auch so ein Ding, das war vom Anfang des Jahres. Man neigt immer, solche Songs zu vergessen. Und ich bin auch erst wieder drauf gestoßen, als ich Listen durchgeguckt habe vom Anfang des Jahres, die ich schon längst nicht mehr angefasst habe. Und da war er dann drin, Only God Knows. Das ist so ein super treibendes Teil, was ja auch wieder aus mehreren Schichten besteht, aus diesem seltsamen Schlagzeugloop, der das ganze Ding so nach vorne treibt, die Stimmung auch wieder so ein bisschen irre ist, aber der ganze Song durch die Orgel, die dann gleichzeitig mit eingebaut ist, so was Schönes, Rundes, so was Versöhnliches gleichzeitig mitbringt. Also denkt ihr Trainspotting 1 mit Lager, Underworld damals, diese seltsam versöhnliche schöne, aber auch getriebene Stimmung ins Jahr 2017 übersetzt. Und dann kriegst du die Young Fathers, eine Rap-Truppe aus Edinburgh, die dann halt auch andere, noch elektronische Einflüsse in ihre Musik reinbringen und die dann Only God Knows auch noch mit einem Kinderchor versetzt haben aus dem Stadtteil, in dem Trainspotting spielt. Und das Ganze einfach ein rundes, irres, hart zusammengestückeltes, aber sehr, sehr bewegendes Teil ergibt und mich auch wieder gepackt hat, nachdem ich es dann wieder gehört habe, nach Monaten, wo ich es dann vergessen hatte und mich dann erinnert habe, wie gut das Ding ist.
Was ist es gut, dass wir uns kennen und diese Sendung zusammen machen? Das hätte ich auch tatsächlich wieder vergessen, obwohl ich den Film geschaut habe und auch diverse Listen durchgearbeitet habe. Ist mir trotzdem irgendwie nicht ins Gesicht gesprungen. Aber gut. Ich glaube, es wird eine schöne Liste am Ende. Die sich ja auch dem Ende neigt jetzt gerade schon tatsächlich. Bei mir kommt nämlich als nächstes, das ist ja schon der vorletzte, wenn ich richtig informiert bin. Oder ist es schon der letzte?
Also bei mir würde jetzt der letzte anstehen, aber ich habe auch angefangen. Das passt schon.
Ja, habe ich noch zwei. Ja, das passt doch. Ne? Genau, ja. Als nächstes möchte ich an dieser Stelle noch eine Empfehlung aussprechen für Gib mir nur einen Grund von Lackmann und Orangefield. Lackmann seines Zeichens ein Mitglied von Kreuzfeld und Jakob gewesen, die Ende der 90er, Anfang der 2000er
Rap aus dem Ruhrgebiet, Battle Rap aus dem Ruhrgebiet quasi neu definiert haben.
Aktuell ist er auf dem Track von Sido und Savas.
Genau, da ist er mit vertreten. Mhm. Hat aber auch selber ein neues Album rausgebracht dieses Jahr. Nachdem es eine Zeit lang um ihn still wurde, kam er dann mit 2 Gramm gegen den Stress zurück. Mhm. Dann hat er vorletztes Jahr hat er ein Album gemacht, das ein Titel mir gerade entfallen ist. Und hat dieses Jahr eben zusammen mit dem Produzentengespann Orangefield aus dem Ruhrgebiet eben das Album Fear of a Wack Planet rausgebracht. Und das ist wirklich ein sehr gutes Album geworden. Die Jungs produzieren eben klassischen Boom-Bap mit Samples, die bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten worden sind und machen dann eben mit gesampelten Drums und so weiter und so fort einen sehr schönen, warmen, organischen Sound, der Lackmann total gut steht. Und er wiederum hat, glaube ich, auch so ein bisschen seinen Kopf mal ausgeschaltet, was nicht heißt, dass er dann eben nur noch sinnfreien Scheißdreck labert, sondern ist einfach so ein bisschen weniger verkopft in den Reimen, in den Texten. Und ich habe lange nicht mehr ein Album gehört, was, ich meine, es ist am Ende des Tages, ist es viel Rap über Rap und es wird immer kritisiert, wofür soll es sowas noch geben? Aber wenn jemand das darf, dann ist es Lackmann. Es ist einfach ein total ehrliches, herzliches Album eines Menschen, der mit dieser Musik älter geworden ist und für mich eigentlich der Einzige, der es geschafft hat, sozusagen eben ganz er selbst zu bleiben, ohne dabei hängen geblieben zu wirken.
Alles klar.
Ja. Okay. Wobei, stimmt so nicht, beziehungsweise, nee, es stimmt so nicht, weil die neue Curse-Single ist ja gerade rausgekommen, Sammy hat auf diesem Album einen extrem guten Song drauf, denn man soll ja offensichtlich auch im nächsten Jahr mit einem neuen Album rauskommen. Ich habe irgendwie so ein bisschen diese Vermutung, dass diese ganzen Typen, die jetzt schon mittlerweile auch für fast 25 Jahre dabei sind oder 20 Jahre dabei sind, dass so ein paar von denen irgendwie im neuen Jahr nochmal zeigen werden, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist, beziehungsweise dass sie es immer noch genauso können wie damals, nachdem sie es zwischendrin so ein bisschen ausprobiert haben, jeder auf seine Art und Weise. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden.
Krass. Also die Rückkehr der mittleren Schule deutschen Raps.
Ja.
Sozusagen.
Ja.
Ja. Bin ich gespannt. Also interessantes Jahr, was uns dann ansteht. Von den Namen her, die du genannt hast. Ja. Gerade im Dende, der ja auch mehrere Metamorphosen quasi hinter sich hat. Die letzte als Show-Act bei Böhmermann.
Genau. Aber ich habe so, also es gibt nur so Vermutungen eben, weil er nächstes Jahr ja auf Festivals spielen wird. Mhm. Und da könnte es gut sein, dass er dann da nicht ohne ein Album stehen wird, ja. Deswegen.
Ich würde mich sehr freuen, dass wir. Tu es für mich! Für mich! Naja.
Und für die anderen tausenden Fans.
Nein, hauptsächlich für mich. Wenn ich eins bei Twitter bewiesen habe die letzten Tage, ist, dass ich sehr egoistisch bin. Ach Gottchen. Ich hätte noch einen Song. Und ich wünschte, es wäre mehr eine Überraschung für mich selbst. Aber ich kann dann mir nicht in die Tasche lügen, weil ich liebe einfach VXX. Ich liebe diese Band. Ich habe mich so gefreut. Und ich war ein bisschen nervös, zu hören, was passiert, wenn sie zurückkommen, nachdem Jamie den großen Solo-Lauf gemacht hat. Und wie kommen die anderen da wieder rein? Sie machen es ganz einfach. Sie werfen ihre Stärken aufeinander, ineinander und performen miteinander und haben wieder Spaß. Und schon das haben sie gleich mit dem ersten Song auf dem Album I See You so durchgezogen. Es beginnt mit einem es beginnt mit einer Fanfare. Also wie krass kannst du einen Song wie Dangerous denn beginnen? Dass da einfach, dass du ein Fanfaren-Sample einspielst. So einen schönen Akkord, den du dann so reinballerst und der macht einem schon klar, mit einer 3-sekündigen Pause dahinter, so, hier geht was los. Und dann setzt Olli ein mit dem Basslauf darauf, der auch wieder so unfassbar groovy ist. Mit einem Song, der eigentlich relativ wenig aussagt, außer, hier sind wir wieder. Keine Angst haben, nach vorne gehen, los geht's. Und diese Aufbruchsstimmung die hat mich so über das Jahr hinweg getragen. Ich bin immer wieder zu Dangerous zurückgekommen und habe mich jedes Mal so gefreut, wenn dieses Lied daherkommt. Und das ist es doch letztendlich. Musik muss einem Spaß machen und Freude bereiten. Und wenn man sich ehrlich über was freut, dann muss es schon was bedeuten. Jedes Mal, wenn Dangerous gekommen ist, ist in mir ein bisschen was ausgeflippt. War schon ein bisschen am Flippern. Und deswegen The XX and Dangerous definitiv in meinen Top 10 dieses Jahr.
Es kommt auch noch auf meine Hausaufgabenliste, Kotaro. Ich werde mir auch das XX-Album noch mal ein bisschen genauer reinfallen. Also ich meine, ich habe auch eine Verbindung zu der Band, aber die ist in den letzten Jahren doch immer weiter abgeflacht. Aber jetzt hast du das in den letzten beiden Folgen, hast du so viel geschwärmt darüber. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal genehmigen. Euch empfehle ich aber bitte auch noch mal Fever von Wandel euch anzuhören. Mhm. Ich habe ihn am Anfang dieser Folge schon gelobt. Und wie bei einem guten Outro ist es jetzt ja auch bei dem Intro so, Kotaro, dass, wie bei einem guten Intro ist jetzt bei dem Outro auch so.
Yep.
Fever von Wandel ist für mich tatsächlich doch auch echt ein extrem starker Song. Ich habe es eben gerade am Anfang schon erwähnt, ich finde es einfach total toll, wie der mit so ganz einfachen Mitteln Klangwelten erzeugt, von denen man, glaube ich, gar nicht glauben könnte, dass sie nur so wenige Mittel brauchen. Also quasi einfach zu Hause, Computer an, bisschen auf dem Keyboard, bisschen Mikro an, aber ein schlechtes Mikro, bisschen was irgendwie auf einem Saiteninstrument zocken, das dann irgendwie auf Tape überspielen und nochmal vor dem Mikro ablaufen lassen. Und also es steckt so viel Liebe in diesem Album und auch in diesem Song drin. So viel Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit und so viel Emotionen. Das habe ich dieses Jahr selten erlebt und ich finde, dass er, also das haben viele Leute so gesehen und ich habe mich total gefreut, dass dieses Album so gut angekommen ist allerortens. Er auch extrem viele Shows damit gespielt hat und ich bin total gespannt, in welche Richtung dieser junge, sehr talentierte Herr sich noch entwickeln wird. Bis dahin aber eine ausdrückliche Empfehlung für Fever und auch das Album It's All Good Though.
Hier. So. Das sind tatsächlich, es sind 20 Songs.
Toll.
Die Erfüllung quasi erhofft. Nein, die Hoffnung quasi erfüllt. Perfekt. Das an einem wunderschönen Mittwoch, an dem später noch Episode 8 geguckt wird, was damit jetzt überhaupt nichts zu tun hat. Aber das ist den Tag quasi für mich persönlich rund macht. Ach, wird das schön.
Schön. Ich gucke morgen erst.
Morgen?
Schon Tickets reserviert.
Ei,
ja. Guckst du OV? Ja, okay, du wohnst in Köln. Das ist auch ein bisschen einfacher mit Englisch.
Ja.
Aber ich habe heute noch keine Zeit, aber morgen auf jeden Fall, da wird er sich in Mannheim reingefahren. Ich habe extra auf Twitter schon alles gemutet, alle Hashtags, alle Wortkombinationen und so weiter und so fort und es scheint auch zu funktionieren.
Sehr, sehr gut. Ja, ich habe das noch nicht und ich lebe in ständiger Angst. Ja, es ist echt schon so, wow. Und auch schon in der Autokino-Gruppe in Facebook, da wird auch schon was geschlossen, so von wegen, hier, wir haben die Premiere schon am Montag gesehen. Ja, fickt euch doch! Sorry, aber nee, da macht es doch nicht ausgerechnet da rein.
Ah, ja, das
naja,
stimmt.
Viel Vorfreude. Der einzige Downer in der Hinsicht ist die Tatsache, dass mein Han Solo T-Shirt, der schönste Mann des Universums, gepresst auf ein schwarzes T-Shirt, noch in der Wäsche ist und ich es nicht heute Abend anziehen kann. Jetzt stehe ich vor der Wahl, Jan Wehn. Ziehe ich meinen Jedi-Bademantel zur Premiere von Episode 8 an oder nicht?
Auf gar keinen Fall. Es ist kalt draußen, Kotaro. Ich möchte nicht, dass du dich vor Weihnachten noch erkältest.
Aber es ist ein Bademantel. Der ist warm. Ich kann etwas drunter ziehen.
Ja, okay, das stimmt.
Vielleicht willst du mich auch einfach nur dafür zu schützen, auszusehen wie ein Spacken.
Du hast es erkannt. Wobei Grimm 104 von Zugezogen Maskulin, hat er mir neulich im Interview erzählt, ist auch schon mal im Bademantel in die Schule gegangen.
Bademantel, ja.
Weil er das bei P. Diddy im Video gesehen hatte, als er noch jung war. Und dann hat er gedacht, sowas machen Hip-Hopper. Und dann hat er sich so angezogen.
Man sollte eigentlich mit Bausammer drüber sprechen. Ich habe es leider verpasst, ihn darauf anzusprechen, jetzt bei der 1Live-Krone. Das war das Geilste. Der Typ einfach richtig konsequent einfach auf alles scheißt und Versace-Bademantel das komplette Besteck einfach trägt.
Jetzt sagst du, guck mal, Bowser, ich habe zum Beispiel aus der Liste rausgekickt, Vermisst von ihm, weil ich es einfach einen wahnsinnigen Song finde, viel stärker noch als Was du Liebe nennst. Ich habe aber auch rausgekickt, zum Beispiel Bros von Rin, weil ich das Album in der letzten Folge schon mit drin hatte. Es sind so ein paar Sachen einfach hinten übergefallen und ich habe tatsächlich auch noch mal so ein bisschen überlegt, welche Alben denn irgendwie auch noch in meiner Liste gefehlt haben und würde da gerne noch ein paar von präsentieren auf meiner B-Liste. Darf ich das noch machen, Kotaro?
Ja, mach doch.
Zum Beispiel nämlich eben das von mir eben schon angesprochene Album von Wandel, It's All Good Though.
Jo.
Dann aber auf jeden Fall auch extrem, nicht unterschätzt, aber von mir einfach vergessen worden, ist das Tyler, the Creator Album, Scumfuck Flower Boy.
Ja, aber es hat sich auch nicht so in den Vordergrund gespielt, finde ich. Es waren geile Sachen drauf. Die beiden Rex Orange Features, man da vorne ran gedacht. Aber irgendwie, es war ein sehr harmonisches Album, aber irgendwie es hat sich nicht der Riesenhit raus ergeben. Ne?
Das stimmt, da hast du recht. Aber ich musste wieder dran denken, als ich gestern das Tiny Desk Konzert von und mit ihm gesehen habe. Mhm. Halbe Stunde, unfassbar, liebe Leute. Das ist wirklich krass. Wow. Also einfach toller Typ auf jeden Fall. Mhm. Das Dexter-Album, Haare Nice, Socken Fly, hat mir auch echt extrem gut gefallen und einige schöne Stunden beschert. Dann ist mir aufgefallen zum Beispiel die neue Bibio, habe ich auch echt gerne beim Schreiben gehört, total. Teen Days, Theme for New Earth, war auch eher so ein bisschen ambient-sphärisch, mochte ich aber auch total gerne.
Ja.
Dann habe ich aber auch noch Straßenrap auf der Liste gehabt. Luciano, Eiskalt oder Luciano, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht.
Oh, Luciano, keine Ahnung.
Sehr, sehr, sehr guter, melodiöser Straßenrap aus Berlin.
Ja.
Gleichzeitig hatte ich aber auch wieder noch so eine Real Keeper-Phase, in der ich zum Beispiel Slowy und 12 Winds gehört habe mit Undercover Blues. Das kann ich auch sehr empfehlen noch an der Stelle. Und, es gibt noch viel, viel mehr. Daywave, The Days We Had, mochte ich auch sehr gerne. Genau wie das Hazel English Album. Das Handbuch des Giftmischers von Destroy Degenhardt. Ihr merkt, also die Liste ist unendlich, aber das sind halt alles Sachen, die es nicht in meine Top 10 geschafft haben, von denen ich aber dann hinterher nach der Sendung gedacht habe, scheiße, warum hast du die nicht noch da erwähnt? Das habe ich jetzt an dieser Stelle gemacht.
Der Makel der Entscheidung. Wir haben es uns ja insofern schon einfach gemacht, als dass wir keine definitive Rangliste gemacht haben, sondern haben nur gesagt, diese 10 XY finden wir gut. Was ich ein Kollege gesagt hat und was mir aufgefallen ist, muss das so sein? Vielleicht ist es nochmal gut, das aufzuwerfen. Er hat gemeint, also dieses Jahr fand ich es sehr, sehr schwierig, Alben des Jahres zu wählen, weil es kaum Alben gab, die mich so richtig gefesselt haben, also so Alben, von denen man sagt, ja, da langweilt mich so gut wie kein Song und da überzeugt mich im Zweifelsfall auch das Grundkonzept, um mich über die schwächeren Songs irgendwie hinweg zu trösten. Das hat es kaum gegeben für ihn. Und ich frage mich, ob das unbedingt sein muss. Muss ich dir sagen. Ich weiß nicht so ganz. Ich habe mir auch so meine Liste dabei nochmal durchgeguckt und ich mag jetzt auch nicht jeden Song auf dem Mac DeMarco Album. Mhm. Da hat mich aber so diese Grundstimmung und das geile Feeling, das mich überkommt, wenn ich dieses Album höre, irgendwie drüber gerettet, dass so ein paar Sachen sich einfach nicht mehr festgehangen haben. Das, zum Beispiel bei anderen Platten, da ist jeder Song auf seine Art und Weise irgendwie mir drin geblieben. St. Vincent, The XX, Casper, Bilderbuch.
Ja.
Und irgendwie, ich find das schwierig. Ich weiß nicht, ob es so, muss es sein, dass nur Alben in dem Sinne du dafür qualifizieren, irgendwie Alben des Jahres für einen zu werden?
Oh, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, die auch sehr nach persönlichem Geschmack einfach tatsächlich, glaube ich, zu beantworten ist. Ich glaube, es wird sich im Laufe der nächsten Jahre auf jeden Fall so ein bisschen in zwei Richtungen auseinanderfriemeln sozusagen. Einmal eben Künstler, die sozusagen auf einzelne Hits bauen, die vielleicht auch wirklich die Filler einfach sein lassen und sagen, ich mache nur noch Songs. Und Leute, die genau das Gegenteil tun, die sagen, okay, Alben werden immer unwichtiger, aber genau aus dem Grund setze ich mich hin und mache einfach Songs, von denen ich sage, die sind es wert, ein Album zu werden. Und überlege mir auch noch, wie ich da eine gewisse Stringenz reinbekomme. Wie bekomme ich Leute wieder dazu, sozusagen ein Album in Gänze zu hören, in Zeiten, in denen Leute, weil sie keinen Premium-Account haben, zum Beispiel Sachen einfach in verschiedener Reihenfolge vor die Füße geworfen bekommen haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind so die beiden Extreme, in die es irgendwie gehen wird in den nächsten Jahren, habe ich so für mich selber festgestellt. Man kann ja zum Beispiel Alben irgendwie zusammenhängend machen, indem man Songs ineinander übergehen lässt wie ein Mix, indem man Dinge aus dem einen Song im anderen wieder aufgreift, indem man Geschichten erzählt, oder indem man irgendwie solche Sachen auch auf audiovisueller Ebene erlebbar macht und so. Dafür bin ich sehr gespannt, was daraus so wird. Gleichzeitig finde ich es aber auch absolut legitim, dass Leute nur noch einzelne Songs raushauen und darauf auch eben irgendwie Karrieren aufbauen. Weil, wenn sie das besser können, warum sollen sie denn überhaupt warum sollen sie sich denn eine Situation manövrieren, die man die letzten Jahrzehnte lang irgendwie vielleicht so gehandelt hat, die aber aufgrund technischer, distributiver Möglichkeiten und Erneuerungen sozusagen gar nicht mehr zeitgemäß ist?
Durchaus. Also, wenn man jetzt an durchgängige Alben denkt, an Songs, die ineinander übergehen, weißt du, welches Album mir als erstes in den Kopf kommt? Animal of a State von Blink-182. so geht es ja jetzt vielleicht nur mir, aber es gab auf jeden Fall Phasen, in denen dieser fließende Übergang, dieses zusammenhängende Album quasi ganz groß war, aber die sind auch schon eine Weile her, zumindest in gewissen Teilen der Musiklandschaft. Och Mann, ja, also wenn du jetzt so aufgezählt hast, mir sind auch so viele Alben irgendwie wichtig, aber dann weiß ich nicht ganz, ob es hauptsächlich daran liegt, weil ich die Band wichtig und gut finde, ob da viel Emotion dran hängt. So ein Mogwai zum Beispiel, Every Country Sun, habe ich nicht so wirklich nach vorne gefickt, wie ich es eigentlich hätte tun sollen, emotional. Tyler steht auch noch mit bei. Ich fand auch, Max Richard Lessmann hat mir sehr viel Liebe bereitet mit Liebe in Zeiten der Follower eine Weile lang. Aber dann war das auch relativ schnell wieder vergessen. Ich war kurz sehr verliebt wieder in Passion Pit, Tremendous Sea of Love, was sie dann letztendlich dann doch normal rausgebracht haben. Man musste dem Sänger dann nicht noch irgendwie eine DM schicken bei Twitter, damit er einem den Link schickt. A Fever Dream von Everything Everything, Fjord und Couleur erst vor kurzem rausgekommen. Zugezogen Maskulin hattest du in den Top 10, bei mir hat es das nicht ganz gereicht, aber super starkes Album hängt bei mir irgendwie auch noch mit bei. Fortuna Ehrenfeld. Ach Gott, ja, so viel, Mann.
Ja,
Damn zum Beispiel haben wir beide, Kendrick haben wir beide irgendwie nicht so vorne reingehauen.
Habe ich auch nur anderthalb Mal gehört, ehrlich gesagt.
Ja.
Ist bestimmt ein super Album, aber dieses ganze Gerede darüber und jeder hat schon nach 2 Stunden die Rezension, die alles erklärt, so, das hat es mir echt malig gemacht. Ja. Das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon erzählt.
Ja.
Schade, aber so ist es leider.
So ist es. Da sind sie also, die Alben und Songs 2017. Das erste Jahr, A Little Something, geht damit größtenteils zu Ende. Nicht so bei, wenn ich das richtig auf dem Tacho hatte, wollten wir doch noch was anderes machen. Zumindest für Patreon wollten wir uns nochmal zusammensetzen.
Richtig, wir sprechen nochmal ein bisschen über das Musikjahr an sich.
Richtig, das.
Da gibt es ja nochmal vor Weihnachten ein kleines Geschenk von uns für euch. Da könnt ihr euch das dann bei Patreon anhören, wie wir so das Jahr einschätzen.
Für die Patronen und Menschen unter uns allen. Soweit schon mal ein kleiner Verneiger und freuen uns auf weiteren lustigen Schnack und tolle Musik im nächsten Jahr. Das wird was. Jan, ich glaube, das war schon mal ganz nice.
Finde ich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich drauf.
Eben. Euch einen schönen Tag. Dir erst recht. Ciao.
Tschüss.
And it goes a little something like this. A little something like this.
And it goes a little something like this.